Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortragszyklus. Ich möchte an das anknüpfen, was wir schon mal kurz hatten, nämlich an das Wassermann-Zeitalter. Es ist ein sehr langes Thema eigentlich. Es lässt sich, da braucht man auch einige Vorträge, die können wir ja dann einschieben. Und zwar so, dass man die einzelnen Lebensfelder, die sich in dem Wassermann-Zeitalter ergeben, genau durchbesprechen. Also alle Bereiche, die da in der Astrologie als Häuser oder als Felder bezeichnet werden. Und du möchtest aber zuerst einmal so ganz...
Aber, ja, wenn ich jetzt schon... Ja. Das ist aber eine Neunerteilung.
Haben wir gerade 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ah, da fällt was. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ja, doch.
Ja.
4 mal 3, ja.
Ja. Blöd, ja. Ja, ich komme jetzt später dazu. Aber ganz kurz jetzt. Ist es ja so, dass die Frage nicht geklärt ist in dem Fall, wann beginnt eigentlich das Wassermann-Zeitalter? Vielleicht nochmal ganz kurz. Es gab schon im 20. Jahrhundert immer wieder Menschen, die sich mit dem beschäftigt haben, wann dieses Wassermann-Zeitalter beginnt. Warum? Weil die bisherigen Zeiträume waren sehr einfach, astronomisch, das war ziemlich klar mit diesen 30 Grad, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber beim Wassermann-Zeitalter funktioniert das eben nicht. Und vielleicht noch einmal zur Erinnerung, ich habe letztens ein Foto mitgehabt, aber ich habe jetzt anders, das ist ein schönes eigentlich, wie das ausschaut. Das ist der Wassermann mit der Urne, und jetzt haben wir einen Fisch da und einen Fisch da unten. Und die Frage ist, ist es jetzt schon im Wassermann oder ist es noch im Fisch? Aber da sieht man es relativ gut. Wo die Sonne aufgeht, man sieht jetzt die Deklination und nicht so wie bei dem anderen Foto. Aber es ist ja nicht klar, sind wir im Fisch oder sind wir schon im Wassermann-Zeitalter. Da kommt darauf an, wie die Sonne eben durchgeht. Das Foto selber sagt es nicht. Wir sehen nur den Wassermann.
Was ist das hier? Ist hervorgehoben?
Das ist ja der Hauptstern.
Das ist der Stern.
Das ist der südliche Fisch vor Neunhaut. Genau, der Stern vor Neunhaut.
Ja, also der Rind. Also,
ja, das ist ein ziemlich großer, ja. Das ist ein großer, ja.
Und das ist der Wassermann.
Ja. Das ist der Wassermann, ja.
Also eigentlich.
Der quetscht sich da eigentlich rein in den Fisch.
Das heißt, man weiß nicht genau. Das ist aber nur beim Wassermann der Fall. Und da möchte ich vielleicht zwei Astrologen hinweisen, die sich mit dem beschäftigt haben. Das eine ist der Freiherr von Seppottendorf, der hat sich im 20. Jahrhundert da mit dem beschäftigt, Freiherr von Seppottendorf, das war ein Freimaurer aus der Türkei, aus Istanbul, von der Jungtürkenbewegung, und der hat dann auch ein Buch geschrieben, der Zwischenkriegszeit so großen Einfluss hatte, die geheimen Übungen der türkischen Freimaurer, das waren, ich kenne das Buch, gemein sind die Derwische. Ja. Also keine Wirkung. Und der hat also sich mit dem beschäftigt, und der kam war auch Kabbalist, Gründer des Thule-Ordens der Nationalsozialisten, er war aber kein Mitglied. Also er hat das angeregt, ist dann auch nicht dabei gewesen, er hat vieles angeregt eben, und war auch Kabbalist, er ist von einem Rabbi adoptiert worden in Konstantinopel und als ein Weltenbummler oder Abenteurer eigentlich. Und was schreibt er nun dazu? Er sagt, dass der Frühlingspunkt um 9 vor Christus das Sternbild der Fische somit den 26. Grad erreicht hat, und es fehlen noch 3 Grade, also ca. 200 Jahre zum Eintritt. Das heißt, nach ihm wäre vom 1843 noch 200 Jahre dazu, wären ungefähr dann 2000, jetzt ist ja was vergangen, ja, so 2020, also ungefähr, wir wären jetzt schon drinnen oder kommen rein. Das ist etwas, was viele ähnlich empfunden haben, darum erwähne ich nur einen. In der Astrologie gibt es die Gisela Gorenson, die das auch sehr schön zusammenstellt, stimmt alles, und bei dem Wassermann lässt sie 2000 bis 2200 offen. Ein offener Übergang. Jetzt möchte ich aber noch einen erwähnen, der interessant ist. Das war kein Astronom und auch kein Astrologe, der hat das ganze Wassermann-Zeitalter erlebt. Ihr werdet dann sehen, wie konkret man das schildern kann.
Ich meine, ich probiere es natürlich nur, aber das ist der Jung, der C.G. Jung. Mhm. Der hat nach innen geschaut und hat von innen heraus bestimmt, wie das genau ist. Mhm. Aufgrund der Symptome seiner Patienten, die gewisse Wahrnehmungen hatten, Träume hatten, Bildgewebe erlebt haben, energetischer Art nämlich, ich sag's gleich, und der sagt Folgendes. Also in der Zeitschrift Eon sagt er 1951 in Zürich: Da die Abgrenzung bekanntlich arbiträr ist, arbiträr heißt unbestimmt, ist diese Zeitangabe, nämlich dass der Frühlingspunkt im Laufe des dritten Jahrtausends in den Aquarius eintritt, also drittes Jahrtausend, sehr unbestimmt. Sie bezieht sich auf die wirkliche Konstellation der Fixsterne, nicht aber auf das Zodion Neoton, das heißt auf den in Sektoren von je 30 Grad eingeteilten Zodiakus. Astrologisch dürfte der Beginn des nächsten Äons, also des Wassermann-Zeitalters, je nachdem welchen Ausgangspunkt man wählt, zwischen 2000 und 2200 liegen, also genauso wie diese Frau Gorenson. Jung vertritt dann eben die Ansicht, es könnte konkret 2154 sein oder 1997 und am Schluss in dem Buch Mythos, das habe ich gerade bei mir auch bestellt, das ist 1907, Fußgänger ist der letzten, sagt er das Jahr, nennt er das Jahr 1950. Mit Beginn des Wassermann-Zeitalters, es muss jetzt nicht so sein, dass diese Kulturperiode damit gemeint ist, aber es ist eine Vorschwingung auf alle Fälle da, seitdem der Uranus eingetreten ist, die uranischen Ereignisse, die er ausgelöst hat. Nun beschäftigt hat sich der Jung eigentlich damit, dass er sich mit den UFOs beschäftigt hat. Es gibt ja Rundflugzeuge, die gab es auch im Nationalsozialismus mit dem Frilltechnik, die gab es auch im Norden, das gab es ja auch von den Amerikanern und so weiter, gibt es diese Flugzeuge, das ist kein Mythos, das sind einfach Rundflugzeuge mit der normalen Technik. Aber es gibt was anderes und auf das nimmt er Bezug jetzt bei seiner Schau. Oder bei seinen Ausführungen, dass es Piloten gibt, und die gibt es halt auch, die bei jedem Flug fast erlebt haben, dass sich Gebilde ansaugen, die weiter weg sind, die in allen Farben changieren, energetische Gebilde, starr, nicht bewegliche, die sich ganz rasch dann bewegen zum Flugzeug, mit dem Flugzeug eine längere Zeit mitfliegen und wieder weggehen. Und ganz schnell. Und dasselbe in Zigarrenform, so große stromlinienförmige Gebilde, aber keine Flugschiffe. Das hat man, und das gibt es auch jetzt. Da habe ich einen Bericht gesehen auf YouTube mit dem Chef der deutschen Lufthansa. Der hat also berichtet am Schluss seines Lebens, er hat gesagt, er konnte es nie öffentlich, und auch seine Kollegen, weil da hätten wir uns für verrückt erklärt, hätten wir wieder untersucht werden müssen. Und er hat genau das geschildert, was der Jung damals schon sagt. Und jetzt hat er sich, ich will das nur ganz kurz sagen, hat er sich so beschäftigt, dass er das nur mehr hingestellt hat. Mit dem hat er sich weiter nicht mehr beschäftigt, sondern das Ganze ins Seelische reingezogen hat. Und da schildert er jetzt, was die Kunden vergleichsweise im Innen erleben, was man mit so einem äußeren Eindruck vergleichen kann. Und das geht ja sehr detailliert und ausführlich jetzt. Und du beschäftigst dich auch mit diesem Wassermann-Zeitalter, auch weniger als Astronom natürlich oder als Astrologe. Das wollte ich nur sagen, also das ist unbestimmt. Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt so wichtig für uns, wann es beginnt? Eigentlich ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass es nicht so klar ablesbar ist, weil für uns ist es eigentlich gar nicht wichtig. Ich kam eigentlich mehr jetzt zu der Erkenntnis, dass es sogar umgekehrt ist, wir sollen ein Gefühl kriegen für dieses Uranische, in das wir reinkommen, indem wir selber Sinnesorgan sind, selber in unserem Innern das wahrnehmen, aber auch in der äußeren Signatur der ganzen Ereignisse, die es jetzt gibt. Dass wir Gefühl kriegen, habe ich das in mir, spüre, dass da was ist, was das Alte auflöst, was nicht an den organischen alten Menschen, an die ganze Harmonie, die es früher gab, anknüpft, sondern die das zerstört, und das sind Kräfte in mir selber, mit denen kann ich eigentlich nicht richtig umgehen. Sie haben nichts Konkretes, sie sind abrupt, sie sind sehr rasch, sie sind haben einen plötzlichen Charakter mit einem starken Bewegungsablauf, immer sprengend, Normen sprengend, Weltbilder sprengend. Habe ich sowas in mir, oder bin ich normalerweise der Heurigen gegangen und habe ohne dies kein Problem? Die Menschen Menschen wird es aber nicht mehr geben in Zukunft, die kein Problem haben. Weil, ja, weil die, die ans Materielle oder an das Bestehen glauben, werden alles verlieren und die anderen, die Geistigen, die werden auch alles verlieren, wenn sie nicht ein Fundament haben im Geistigen. Also ein Fundament, ein richtiges Fundament. Also jeder wird mit dem Ganzen irgendwie betroffen. Vielleicht nur eines, was der Jungter sagt, ist nichts anderes wie, er meint eben, dass das klar ist, was der ganze Kosmos ist, so wie wir ausschauen. Wenn wir abends ausschauen, am Himmel sehen wir einfach eine Fülle von Sternen mit verschiedenen Leuchtintensitäten. Wir sehen nur so Sterne, die nur ein bisschen leuchten und welche, die mehr leuchten, Sternhaufen. Aber es ist der Himmel nicht, spricht nicht so zu uns, dass er eingeteilt ist. Wir können nicht sagen, Widder, Stier, Zwilling. Also das ist ja nicht gegeben. Es ist offen. Und diese Einteilung ist überhaupt nie gemacht worden, der ganzen Geschichte nicht, auch die Sumere nicht, sondern erst in der Leidener Konferenz 1923 ist erstmals der Himmel so, wie wir ihn sehen, ohne dass wir etwas hineinprojizieren, also keine Sternzeichen hineinprojizieren, wir schauen uns den Himmel an, ist erstmals 1930 auf der Leidener Astronomenkonferenz eingeteilt worden. Da ist mein Post in Leiden. Ist, ja, in Leiden. Ich glaube, das ist in der, war in der frühen DDR, glaube ich. Und eingeteilt wurde uns so, dass man ungefähr auf ähnliche Ausdehnungen kam, aber auch auf große Unterschiede. Zum Beispiel hat das Sternbild Krebs eine Ausdehnung bekommen von 19 Grad und der Fisch von 37 Grad. Ja. Das heißt, es ist der Fisch praktisch, hat man dem doppelt die Ausdehnung gegeben wie dem Krebs.
Ja.
Die anderen passen ungefähr zusammen. Das ist das erste Mal, dass man überhaupt der Hand angelegt hat.
Ja, aber entschuldige, ja, das sagt man ja, von jedem Ort der Welt muss man diese Sternbilder betrachten. In der Ausdehnung, meine ich jetzt.
Ja, na, die Ausdehnung, die Einteilung, die geht immer von einem Ort aus eigentlich im Prinzip. Ah. Das ist eigentlich Greenwich, nicht? Also Greenwich. Ja. Aber natürlich, von jedem Ort hat es eine andere Ausdehnung. Das wird ja dann umgerechnet im Horoskop. Da wird es ja sowieso umgerechnet. Da ist ja sowieso die Umrechnung, wo du das. Je nachdem, wo jemand geboren wird, hat er eine ganz andere Neigung zur Sternzeit überhaupt. Aber es muss ja generell verbindlich, sozusagen im Sinne der nicht-euklidischen Geometrie, von außen das Ganze, so wie die Längs- und Breitengrade. Genau. So ist es ja auch.
Aber Längs- und Breitengrade sind eben euklidisch, die sind also der Welt angepasst, der Weltform.
Naja.
Ja, aber das ist keine Ebene Geometrie.
Es ist auch nicht euklidisch.
Also die Erde selber ist nicht
euklidisch. Ja, ja.
So, also nicht euklidisch.
Ja, weil das euklidisch ist einfach das Koordinatensystem Länge, Breite, Höhe, wie wir es haben.
Genau. Aber das ist beim Kosmos, ist das
nicht der Fall? Ist nicht der Fall. Weil der beim Kosmos von außen gesehen, wo du die Kugel hast, hat ein Dreieck nicht bei 180 Grad Winkelsumme.
Ja, von der Kugel, ja, genau.
Hat es nicht mehr. Im Inneren, bei uns euklidisch immer.
Mhm. Also der Kosmos wird auf die Erde umgerechnet.
Ja, aber die Erdkugel als solche, als Kugel ist immer Kugel. Geometrie und keine euklidische. Ja. Weil euklidisch ist immer Ebene.
Genau. Ja. Eigentlich eine zweidimensionale.
Also das heißt, eine unendlich große Kugel.
Ja.
Also,
ja.
Das ist der Grenzfall dann.
Ja. Also man hat das einmal eingeteilt, den Himmel so behelfsmäßig, weil unseren Tierkreis, den wir haben, den brauchen wir nicht einteilen, weil da hat man ja, vielleicht zur Erinnerung noch einmal, dieses große Gebilde in der imaginativen, schon der inspirativen, schon intuitiven Schau, hat man ja die Qualitäten dahinter gesehen, die hohen Wesen, also die Drohne, die Cherubin, die Seraphim, und die hat man der Qualität noch zusammengezogen, hat ihnen jeder 30 Grad Ausdehnung gegeben, ja, weil es ist jeder gleich wichtig. Ja. Aber das ist ganz was anderes. Und wo ist aber jetzt das Entscheidende? Unser Tierkreis, den wir haben, ist ein Tatentierkreis. Das heißt, wir Menschen tun was und das hängt zusammen mit dem Sonnenlauf. Ist eigentlich ein Jahreszeitenlauf und mit der Zeit. Weil Jahreszeit, da vergeht die Zeit, so wie wir bei unserer Entwicklung auch. Wir sind ein Tatenpol, kann man sagen. Ist es. Ein Tatenpol. Der Mensch, ein Tatenpol. Der Mensch steht als Subjekt der Welt des Kosmos gegenüber. Der Mensch ist der Tätige Drum ein Tatenpol, wenn man die zwei zusammennimmt, und der Kosmos ist der Ideenpol. Und der Ideenpol, Ideenspender kann man genauso sagen, der Ideenspender für diese großen Zeiträume ist eben der Kosmos. Denn was sind das jetzt für große Zeiträume? Das erste ist ein großes Jahr. Das ist einmal der Zeitraum, den die Menschen überhaupt überschaut, der Mensch, der individuelle ja nicht, aber die Entwicklung, man nennt es auch platonisches Jahr. Und das dauert 26.000 Jahre. Und es gibt auch ein Weltenjahr, das sind die 2160 Jahre. Also 26.000 Jahre ist überhaupt das größte die Zeitspanne. Und das wird unterteilt durch 12. Und jetzt haben wir 12 Weltenjahre. Und das sind dann Krebs und Zwilling und so weiter. Wo wir jetzt im Fisch sind, beziehungsweise im Wassermann, wollen wir mal offen lassen, können wir ja selber das innerlich verifizieren. Und das sind also 12 mal 2160, gibt 26.000 Jahre. Dann gibt es noch einen Weltenmonat, das hat 175 Jahre. Wenn wir unser 175 Jahre, ja. Jetzt gibt es aber zwei.
52, die 2160 durch 52.
Das müsste nur mit
der 12 sein. Durch 12, ja, dann ist ein Monat. So ein Monat. Also wir haben das ganz große Weltenjahr, das platonische mit 26.000 Jahren, genau sind es 25.000 noch was. Ja. Dann haben wir ein Weltenjahr, das sind jetzt unsere Perioden, von denen wir sprechen, mit der Präzession. Mhm. Weil die Sonne geht zum Beispiel auf im Winter, sie geht aber nicht immer am selben Grad auf. Sie verliert ein bisschen und geht vom 29 Grad wieder zurück auf 28. Ja. Vom 28 durch die Kreiselbewegung geht es zurück und verliert. Und sie bleibt aber 2160 Jahre, wir können es aufrunden auf 2200 Jahre, bleibt sie in einem Zeichen stehen, in dem es langsam zurückfällt durch die Präzession. Dann kommt es ins nächste Zeichen. Sie geht aber immer zurück. Also wenn wir jetzt den Witter haben, fällt es in den Fisch zurück und geht nicht ins Stierzeichen weiter. Und das ist eben kulturschaffend. Und kulturschaffend in kosmischer Dimension. Das ist eine kosmische Inspiration oder Impuls und nicht so wie wir im Irdischen, das sind wir die Chefs. Nicht ganz, aber es ist unsere Welt, die wir zusammen schustern, kann man sagen. Und ja, mit diesen, da gibt es ja viele Perioden und Periodizitäten und Rhythmus. Es gibt nur nicht nur diesen um mit 2160, es gibt viele andere. Und ich habe da jemanden, der sich mit dem beschäftigt hat. Also, ich will es jetzt nicht lesen, aber es gibt mindestens 20 Rhythmen, die alle stimmen. Die alle stimmen. Auch mit Spiegelungsachsen kann man da arbeiten. Es gibt Rhythmen von 130 bis 150 Jahren. Es gibt Rhythmen von 959 Jahren und 239 Jahren. Es gibt so viele Rhythmen. Eigentlich besteht die Welt nur aus Rhythmen, weil es ist eine oszillierende Welt. Und letztlich muss man sagen, wir sind gar nicht materiell, wie wir es sehen, sondern es sind Schwingungsvorgänge, wellenhafte Vorgänge und da spiegelt sich eben vieles auch interessant, wenn man das eines anschaut vom Freiherr Stromer. Dieser Freiherr hat also eine Spiegelungsachse von vorchristlichen Zeit zur nachchristlichen Zeit, wie sich das Spiegel 150 vor Christus in den Ereignissen jetzt in unserer Zeit ganz genau spiegelt. Das ist sehr hochinteressant. Wir würden uns jetzt zu weit wegführen, aber wenn es euch interessiert, können wir näher darauf eingehen. Es gibt also sehr viele Rhythmen, die verifiziert sind. Also die Verifizierten werden ja auch genau dann dokumentiert. Und die haben diesen Kulturfahrplan genommen, den wir auch in der Kulturgeschichte hatten, haben aufgeschlagen und haben das genau angeschaut. Das hat ganz genau gestimmt. Was in China war, die Einführung des Kommunismus 300 vor Christus zum Beispiel, gab es in China das schon, hat sich genau gespielt in unserer Zeit und so weiter. Und das Römische Reich, wie das im Amerikanischen, geht das auch weiter. Das ist sehr interessant. Also es gibt verschiedene Zyklen. Wir haben jetzt einen, das ist der große Weltenzyklus mit den 26.000 Jahren und dann eben unser Weltenjahr, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Das ist die Frage Fisch oder sind wir schon im Wassermann drinnen? Ja, jetzt ist es so, dass das Wassermann, das sogenannte Wassermannzeit, die beginnt einmal davor, beim Aszendenten Wassermann, das kann man auch geschwungen machen, und da herüben haben wir eben
Löwen. Also es ist diese horizontale Achse raus, 1, das heißt, das So-Sein, ich bin wie bin,
so bin ich eben.
Und das zweite heißt, dass du das idealistische Ziel, das Anderssein, ich und du. Ich bin wie ich, ihr nehmt mich so, wie ich bin, das bin ich halt so. Und das Du heißt aber das Idealistische, wo will ich hin, wo ist mein Komplementär? Denn der Wassermann ist überhaupt natürlich nicht so da drüben, wie er da drüben ist. Der ist genau das Gegenteil, weil das Wassermann dort braucht also eine Partnerschaft, die löwenartig ist. Und die
ist das was in den Mondknoten?
Nein, das ist... Aha. Das hat mir auch noch nichts zu
tun. Ja, weil es ja auch diese Spiegelung
ist. Ja, das ist das richtig. Die Spiegelung ist im Mondnoten genauso da. Die ist genauso da. Die ist genauso da, aber die Mondnoten sind karmisch veranlagt. Weil Karma ist ja immer das Alte, was ich mitnehme, das ist der alte Mondnoten. Und da kenne ich mich aus. Da habe ich viel Erfolg, also je nachdem, wie Erfolg jemand im Leben hat. Ja. Und ich muss aber wo rein, wo ich erfolglos bin, wo ich die Umgebung nicht will, die Tätigkeit nicht will, wo ich gar nichts will, wo ich mir eigentlich nur aus dem Fenster stürzen will. Weil ich das kenne nicht und ich bin einfach nicht so, ich bin einfach kein Lehrer. Ja, ich bin, also das,
ja, ja, ja.
Aber es muss sein, das ist der Unterschied. Das ist aber nur das erste Karmisch, und das Sonnenhafte ist ja nicht karmisch, das ist ja Zukunft und somit frei. Also der neue Unterschied kann ja gar nicht karmisch sein, das ist ja die Freiheit. Der alte ist karmisch beginnt. Da, das ist auch das Glücklichere in den meisten Fällen. Aber da oben das Wichtige ist eben da jetzt, ein Medium Zöli, da ist eben der Skorpion. Jetzt und um den Skorpion geht es eigentlich, denn alles muss immer zum Entwicklungsziel da oben zuarbeiten, und das höchste Entwicklungsziel des ganzen Wassermann-Zentrums ist eben dieser Adler-Skorpion. Und was immer irgendwo jetzt mit verschiedenen Facetten angegangen wird, von da oben kommen die genauen Anweisungen, wie das zu machen ist. Wenn der Wassermann ein Luftschifffahrer ist, der fährt auf seinen geistigen Strahl durch den ganzen Kosmos, ist rein geistiges Wesen, so kriegt er doch von dem da oben, er ist sozusagen, er benutzt was, also wie ein Schiff, aber der Räder, der Chef, ist das Skorpion, der sagt ihm, was überhaupt operativ zu tun ist. Und genau das muss er machen, weil es ist das höchste Zeichen. Die Erdentiefe ist da drin. Das ist die ganze Heredität, der ganze Reichtum. Das ist das Mondhafte. Aber die Zukunft, die Freiheit ist da oben. Mehr Freiheit gibt es nicht. Da ist die Sonne am höchsten Punkt. Rum Medium 12 oder Zenit. Und da steht aber der Skorpion. Das Skorpion ist das letzte Ziel der ganzen Erdentwicklung. Denn der siebte ist dann nicht mehr so dramatisch von der Entwicklung.
Was ist dem Skorpion gegen
der Stier.
Der Stier.
Kommt um. Ich will nur mal die drei einzeigen. Das ist ja das zehnte Haus. Ja, das können wir schon einzeigen, das zehnte Haus. Der Stier spielt eine große Rolle in dem Zeitalter der völligen Vernichtung der Menschheit und der ganzen Natur, die durch Skorpionische passiert. Weil der Skorpion das nicht könnte, wenn er nicht von diesem da unten, weil der Stier unten ist, bekommt er die ganze Zerstörungskraft immer vom Stier auf. Sonst würde er das gar nicht durchhalten können. Die Zerstörung, es geht um die Erde, um die Erdäther-Zerstörung durch die ganzen neuen Kräfte, technischer, die man freigibt. Also die Entkleidung des Menschen, aber auch, man geht zum Kern, wo überhaupt das Wesentliche ist. Und das führt zu solchen Zerstörungen. Die können aber nicht ausgeglichen werden, aber in dem weiter unten, in dem Haus, der Stier steht, beliefert er den Skorpion mit der ganzen Kraft. Wenn er so anders zeichnen, stehen wir, die Leute sind da sehr erfolgreich.
Gegeneinander oder zusammen?
Nein, da zusammen und alles im das Sinne des Skorpion, weil die Stierzeichen hat zwar die Kraft, aber es hat verfügt aber über kein...
Aber scheinbar gegeneinander.
Achso, ja, nein, die Zeichen sind alle Komplementärzeichen, weil ja die Ätherschwingung komplementär ist. Man braucht ja nur schauen, Stier und Skorpion, Erdzeichen und Wasserzeichen befruchten sie ja. Oder Witter, Waage. Witter ist ein Feuerzeichen, Waage, Luftzeichen. Feuer und Luft, das ist ja die Verbindung. Und die sind immer komplementäre Zeichen. Also, das heißt, sie sind zwar Gegenzeichen, aber so, dass eben das eine komplementäre Aufgabe hat, eine Struktur hat. Wenn wir jetzt wir müssen uns zuerst einmal anschauen, dann verstehen wir alles andere, den Skorpion. Das ist kein einfaches Zeichen, weil es hat was, nur der Skorpion hat. Zuerst einmal, wenn man noch einmal zu diesen 4 Urtieren zurückkommt, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, warte mal, wie das heißt, diese wie das in den alten Schriften genau schon drinnen steht. Ja, müsste ja irgendwo haben. Naja, also der Skorpion kommt das erste Mal schon vor beim Ezechiel, bei dieser im Alten Testament mit den 4 Tieren, dann kommt er wieder vor im Neuen Testament, beim Presbyter Johannes kommt er wieder vor und er kommt bei den Evangelien vor mit diesen 4 mit den vier Evangelisten. Und der Lukas beim Stier, der Johannes beim Adler, der Matthäus beim
Wasser.
Ja, ist es Wasser, ja. Nein, wir kommen. Ich habe mir selber aufgeschrieben, aber jetzt.
Der Markus beim
Lüb, dann passt es ja. Das stimmt, ja. Genau, der Markus beim Lüb, genau, danke. Ja, also zuerst einmal, das sind 4 Zeichen. Und eines der 4 Zeichen ist eben der Skorpion. Es beginnt beim Adler, also Adler, Skorpion, es ist dann der Löwe, es ist dann der Stier und es ist dann der Engel. Was haben die 4 Zeichen Besonderes? Sie sind fixe Zeichen. Und fixe Zeichen, in der Astrologie gibt es Kardinal, fix und labil, das sagt aber wenig die Worte Kardinal, fix und labil. Was ist das eigentlich? Kardinal, fix und labil, also die Zeichen sind jetzt 4 fixe Zeichen. Das ist dasselbe, was man in der christlichen Esoterik hat mit Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das ist dasselbe Prinzip. Der dritte Logos, der zweite ist dann der schaffende Logos ist und der dritte ist der Heilige Geist, der den Geist ausströmt, wo der Mensch selber durch den Heiligen Geist göttlich wird. Es ist dasselbe, was wir vorhin gesprochen haben mit der Alchemie, mit den Zeichen Sulfur oder Phosphor, das Brennende überhaupt, auf der anderen Seite der Schwefel, in der Mitte der Kubus mit dem Salz.
Ja. Weil das sind ja 4 jetzt, nicht 3.
Wo? Nein, 3. Nein, ich meinte Kardinal fix labil.
Ach so,
ja. Diese 4 Zeichen, die 4 Zeichen haben die Schwingung haben die Schwingung fix. Es sind 4 fixe Zeichen. Das war ganz wichtig in den ersten Konzil von 325 in Nicea. Man wollte nämlich ein Pentagramm und keine 4er Schwingung. Aber die schwingt ja nicht 4. 4 ist die Zahl des Irdischen. Ja, es gibt Mineralreich, es gibt Pflanzenreich, es gibt Tierreich, es gibt Menschen, es gibt 4 Weltecken und so weiter. Und das 4 ist was Starres. Beim Kubus ist es überhaupt das Prinzip der Welt, weil es ja die dritte Dimension hat. Das Salz ist ja das Symbol des Irdischen überhaupt. Und man wollte beim ersten Konzil eigentlich die Pentagrammschwingung haben. Das 5, das hätte man aber das 5. Evangelium dazu nehmen müssen. Und das 5. ist das Thomas-Evangelium. Das Thomas ist ein gnostisches und jetzt hat man es nicht dazu genommen. Man wusste das genau, dass das günstiger gewesen wäre. Das 4er ist ein System, das bewegt sich nicht mehr. Das 5er wäre viel, der Mensch hängt ja mit dem Pentagramm zusammen.
Das ist labil oder kardinal, das Thomas? Wenn du jetzt sagst, das bewegt sich.
Ja, das Thomas-Evangelium ist eine gute Frage. Auf alle Fälle eher im Bereich des Labilen, auf keinen Fall fix. Weil fix sind nur die 4. Hätte andere Schwingung, hätte das Ganze aufgelöst. Wir sehen, dass das Pentagramm mit dem Menschen zu tun hat, insofern, weil es taucht auf mit dem neuen Menschen, mit der französischen Revolution, da wusste man schon genau, welches Symbol man zu den Menschen geben muss, nämlich das Pentagramm. Es ist in Amerika das Pentagramm die Grundlage in unserer Sowjetunion und die Grundlage auch heute auf den ganzen Waffen überall. Nur in Amerika ist es weiß, in der Sowjetunion ist es rot, hat eine große Bedeutung, der Unterschied. Aber Wenn wir bei den vier Zeichen bleiben, eines dieser vier Zeichen ist der Skorpion und alle vier sind fixe Zeichen. Also aus dem kommt es einmal heraus.
Ja, weil das Pentagramm ist ja auch das Zeichen des Erdgeistes.
Ja, genau, des Erdgeistes, ja, ja. Und das Pentagramm ist eigentlich nicht der reguläre Mensch, sondern geht schon rüber in den, eben drum Mephistopheles, mit dem hängt sie auch zusammen, mit den nicht mehr rein, ja, mit den nicht mehr reinen Jahwe-Menschen, eigentlich der ist eh schon weg, der Jahwe-Mensch, aber die letzten Reste des Menschen im Weltmaßstab, wie in die Götterkonzipierung fällt, mit dieser französischen Revolution und mit den Symbolen wie dem Pentagramm weg. Das hätte man einflechten können in die katholische Kirche, wusste aber über die Gefahr, die verbunden ist mit dem fünften Evangelium. Das ist nämlich ein gnostisches, so, wo schon Geheimnisse drinnen sind, und darum hat man es bewusst nicht genommen. Also es sind vier Tiere, und eines der vier Tiere ist der Skorpion. Skorpion Ata. Jetzt liegt aber der Skorpion dem Stier gegenüber. Um uns das nur zu vergegenwärtigen, das braucht man zum Verständnis des Wassermann-Zeitalters dann. Die Stierzeichen ist das letzte der drei Erdzeichen ist der Steinbock mit dem Saturnus-Jascher. Der kämpft an gegen die ungehobelte rohe Materie, vor allem im Bereich der Gesetzesmaßnahmen, im Staat, nicht nur also beim Stein. Der kämpft damit an gegen das, was überhaupt nicht irgendwie strukturiert ist, und will dem eine Struktur geben, ein Gesetz. Zum Beispiel Mathematik hängt mit dem Saturn zusammen, ist ein Gesetz oder Staatsgesetz. Die Jungfrau macht ganz was anderes, die verwertet die Materie, die ist die Meisterin der Verwerter. Der Stier will sie besitzen, aber ohne Arbeit. Stiere arbeiten nicht, sondern besitzen das durch die Verwandtschaft mit der Venus, wie jetzt in den Zug spielt. Und was will das der Stier? Er will es übernehmen, er will es pflegen, hegen und bewahren und besitzen. Bewahren und ständig eigentlich in der Welt des Genusses leben, nämlich des Müßiggangs. Immer sich erfreuen an der Schönheit, weil die Materie will der Stier ja auch nicht. Die Materie braucht er gar nicht. Aber nachdem das Venushafte in der Materie sie abgedrückt hat, kann er die Materie nicht mehr wegschmeißen. Das würde er auch gern machen, wenn die Waage macht. Also die Waage braucht ja die Materie nicht. Sie hat sie nicht verbunden, weil die Venus, Urania, diese erste Venus, die hat sie mit der Materie nicht verbunden. Die ist über der Materie. Leicht, lieblich, kuschelt sie dahin, erotisch, künstlerisch. Aber sie verbindet sie nicht. Aber die zweite, das ist die Ishtar. Die Ishtar Venus, genau, die Ishtar Venus der früheren Zeiten, das ist eine tralle Venus. Und also ist in der Materie drinnen. Was macht aber jetzt der Skorpion? Der steht dem Stier gegenüber. Der Skorpion sammelt, er ist ein Kondensatorzeichen, muss man dazu sagen. Der Skorpion ist ein Kondensator. Was ist ein Kondensator? Ein Sammler. Er sammelt, er hortet, er schichtet und er will besitzen. Jetzt ist dasselbe wie beim Stier. Aber wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, erstens, was will er besitzen? Die Materie interessiert ihm nicht, auch die Schönheit nicht, weil er ein Marszeichen ist. Das will er nicht. Besitzen will er Wasserzeichen, Seelisches. Weil ein Wasserzeichen hängt mit dem Seelischen zusammen. Die Luftzeichen mit dem Denkerischen und die Feuerzeichen mit dem Handeln. Und das Körper ist so ein Wasserzeichen, da geht es ums Seelische, ums Gefühl, ums Fühlen, und das will er sich einmal im großen Maße aneignen, er will es aufschichten und er will es zuerst einmal besitzen. Aber eigentlich will er es ja deshalb haben, weil er es umwandelt. Und umwandeln heißt, er muss zuerst einmal, es geht ja um die schlechten Eigenschaften, um die seelischen Verkommenheiten, um die Unvollkommenheiten, die ein Mensch hat. Das ist ja das Leben des Skorpion, dass er also sich selber zum Feind hat. Er sieht seine Unvollkommenheiten, sein Ego, seine Nachlässigkeiten, er will eine geistige Übung machen, Löffel biegen zum Beispiel, funktioniert nicht, ist mal krank, das habe ich schon so oft probiert. Also Skorpion ist ja streng mit sich selber, unheimlich streng und ständig gespannt, weil die Spannung, die kriegt er gar nicht mehr los, weil er ist ein Perfektionist. Und Perfektionist heißt per facere, vom Anfang bis zum Ende durchmachen. Facere, erste Handel, durchmachen heißt Die Übung, dieselbe Übung, hört erst auf, wenn ich es bemeistert habe. Wenn ich die schlechte Eigenschaft umgewandelt habe. Und wer kann das? Nur der Mars. Weil der Mars sticht jetzt ins eigene Seelenfleisch. Weil der Witter geht ja nach außen, das ist auch ein Marszeichen. Der geht nach außen nach dem Motto, gib dem Witter eine Mauer. Das ist der Lieblingssatz. Gib ihm eine Mauer. Was macht er? Er rennt auf die Mauer und mit dem Kopf, solange bis die Mauer fällt. Das macht der Skorpion nicht. Der sticht sich den Stachel gegen das eigene Fleisch und damit erzeugt aber Bewusstsein. Denn nur durchs Leid erzeugt man Bewusstsein. Die Freude ist immer entspannt, da freut man sich. Und jetzt ist er immer mit diesem Leidensprozess beschäftigt. Er will abtöten, das muss er mal, das Alte muss ja weggeschafft werden. Sonst kann nichts Neues entstehen. Und somit ist seine größte Freude, kann man sagen, das Leid. Das ist die Tätigkeit des Mars im Skorpion. Jetzt herrscht aber beim Skorpion nicht nur der Mars. Wenn Sie eine Frage haben zu dem Mars-Prinzip beim Skorpion, jetzt herrscht aber nicht nur der Mars drin, das kann man aber eigentlich dazu schreiben. Jetzt herrscht nicht nur der Mars beim Skorpion, sondern es herrschen hier die Wasserzeichen mit. Und das erste Wasserzeichen, das mitherrscht, ist der Krebs und somit der Planet der Mond. Der herrscht jetzt mit. Den müssen wir genau berücksichtigen, weil sonst verstehen wir den Skorpion. Den Skorpion nicht.
Wie er sich dann im Wassermann-Zeitalter, welche Möglichkeiten? Er hat nämlich alle Möglichkeiten. Der Mond nun ist zuständig, also wenn man zum Beispiel in einem warmen Raum ist, im Winter, der 20 Grad hat oder mehr, und man geht raus zum Auto und fährt weg, dann, ohne dass wir es wissen, schließen sich die Poren im Gesicht. Weil sonst, je kälter es draußen ist, desto mehr Risse entstehen durch das Wasser. Umgekehrt, wenn jemand in einem Raum ist mit einer Klimaanlage, mit sagen wir, 12 Grad im Sommer im Süden, wenn das jemand wirklich so weit zurückdreht und er geht raus, entstehen sofort Schweißabsonderungen, weil dadurch, dass das Wasser verdunstet, braucht es Wärme, Energie und dadurch wird der Körper gekühlt. Alle diese Funktionen, die vegetativ von Natur sind, die also nicht willkürlich beeinflusst werden können, das sogenannte Vegetativum, das reguliert der Mond. Der Mond ist für alles zuständig, was Verdauung ist, Blutdruck ist, Herzschlag ist, Atmung ist, Stoffwechsel ist, für die innere Pupillenmuskulatur. Also alles, was in irgendeiner Weise unbewusst geschieht, ist der Mond zuständig. Also ganz,
was ist ein Pupillenmuskel?
Der Pupillenreflex.
Der Pupillenreflex. Ja, da gibt es innere Muskeln. Und diese inneren Muskeln werden auch unwillkürlich bewegt. So nicht willkürlich. Also er hat ein weites Betätigungsfeld. Und sorgt überhaupt für die Anpassung an die Umwelt. Zum Beispiel, wenn man auch schon die Gallenblase, isst man zu fett, wird die Gallenblase ausgepresst, der Gallensaft fließt raus in den 12-Fingerdarm und löst jetzt das Fett wieder auf. Das ist aber alles unbewusst, weil bewusst könnte man es ja nicht machen. Das macht aber alles der Mond. Also all diese Prozesse des Vegetativums ist mondentätig. Das ist eine ganz wichtige, viel wichtiger als unser Geist. Also das ich, auf ein Ich könnte man verzichten, das würde man nicht brauchen. Wir haben auch Menschen. Wir würden überleben. Aber die Basis ist das Vegetativ. Wenn wir dann kein Ich entwickeln könnten oder höhere Wesensglieder, wenn wir die Voraussetzungen nicht hätten, da ist gerade das Niedrige, das Wichtige. Dieser Mond herrscht also auch in dem Zeichen mit. Nein, das ist gut, das ist ein bisschen Ordnung, so geht das, ja. Die chemischen Reaktionen werden also ebenfalls vegetativ gesteuert und verfügen gewisse Rhythmen. Da gibt es die Tagesrhythmen und die Nachtrhythmen. Das hat man in den 50er Jahren durch diese ganzen Satelliten, die näher untersucht, auch in der Sowjetunion. Da gab es also den Gennady Surikin und den Alexander Portman, Pressmann, und die haben das untersucht, wie sie das auf dem Pflanzenwachstum und auf das Tierwachstum und auf all diese Wachstumsprozesse auswirkt. Und da sind sie, darum sage ich es, da sind sie, das sind die zwei Spezialisten gewesen, die mit der Magnetosphäre, es gibt ja drei Magnetosphären, jetzt ist der dritte noch dazukommen, da sind sie auf was gekommen, das hat sie also entzückt, entzückt ist zu wenig, nämlich, dass in den 50er Jahren in der Schweiz, in Dornach, Versuche gemacht wurden, die Steigversuche. Die haben das genau beschrieben und nur geschwärmt, da sieht man, das ist was Wichtiges. Auf das haben die schon immer gewartet in der Sowjetunion, wie sie das erfahren haben, was da gemacht worden ist. Also,
Entschuldige,
die Steigbildversuche. Darf ich nur, du kannst das besser, ich will es ganz einfach sagen. Man hat also zum Beispiel gesagt, es gibt ja die Planeten, ganzen Planetenrotationen, die ja nicht, die wieder elliptisch sind und wieder irregulär sind, und die fangen sich im Magnetfeld. Und das Magnetfeld hat wieder mit dem Magnetismus des Menschen zu tun und mit dem Stoffwechsel zu tun, das haben wir untersucht. Aber in Dornach hat man jetzt gesagt, ist es so, dass zum Beispiel der Mond mit der Mondtätigkeit zu tun hat, oder ist das nur eine beliebige Zuordnung? Mond hat zu tun mit dem Silber, ist das eine beliebige Zuordnung? Jetzt hat man das untersucht und hat zum Beispiel das Saturnlicht genommen und auf eine Bleilösung, wenn man das so sagen kann, scheinen lassen. Nur Saturn. Dasselbe mit dem Jupiter, dasselbe mit dem Mars und dasselbe mit dem Mond. Aber am wichtigsten ist beim Mond, weil das ist natürlich am nächsten. Das andere hat man auch gemacht. Und da ist man drauf gekommen, es gibt gewisse Steigbilder. Und dann hat man diese Silberlösung genommen, in ein Silbergefäß, oder wenn man das so sagen kann, reingeben, und dann hat sie gezeigt, dass das ganz andere Werte gibt. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Mondtätigkeit und dem Silber. Je nachdem auch, wie, wo man die Silberlösung reingibt. Also
die Steigbilder, man lässt in einem Löschblatt im Prinzip, ja, oder in einem Filterpapier, dass man die Lösung hochsteigt. Genau. Und das gibt dann...
Ja. Genau. Und da hat man gesehen, das existiert. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Mond und Silber. Also ich habe mich richtig gefreut darüber. Also man sieht, dass sowas ist auch wichtig in der Anthroposophie. Es ist nicht der kleine Kind, weil das ist nämlich auch ein Renommee. Wo herrscht der Mond? Er herrscht einmal beim Krebs. Das ist ja das einzige Zeichen, wo überhaupt herrscht. Und er hat, das Typische ist, das ohne Wertung Sammelnde, das im Gefühl die Welt umfassen. Das sind also die mütterlichen Kräfte, die Kräfte, die eigentlich da unten sind. Das vierte Haus ist immer mit dem Mond verbunden. Dort ist die ganze Reichtum, die Mütter, die Erbschaft, das ganze wachsende Prinzip ist da unten drinnen. Und von dort nimmt sich der Mensch alles, was er eigentlich fürs Leben braucht, wenn er mal ins Leben hereinkommt. Also der ganze Aufbau, der kommt von da unten, aus der Requisitenkammer aller menschlichen bisherigen Leistungen und Erbschaften. Er hat die Kraft des Beruhens, des bleiblich Fügsame, ja, und repräsentiert den Rhythmus des organischen Wachstumsgesetzes. Das ist einmal so die Tätigkeit, die er so generell hat. Jetzt hat er aber noch was anderes. Er ist jenes Element, das die Bevölkerung, die Menschheit überhaupt einmal zeugt. Weil der Mond hängt immer mit den Reproduktionskräften und mit den Geburtskräften zusammen. Weil, das haben wir ja schon mal gesagt, er fängt so einen Geistkeim ein, den holt er sich, ringelt er ein und dann zieht er ihn da raus aus dieser ganzen Lymphtätigkeit, Lymphflüssigkeit, und er zieht das Ganze raus, es wächst, also er zieht es, ist ein Wachstumsprozess, und dieses rein biologische entspricht der Mondtätigkeit, die aber nichts Separierendes hat, nichts Differenzierendes hat. Das heißt, eigentlich werden alle Menschen, wenn es nur um den Mond geht, vom Gesicht her gleich. Denn der Mond wiederholt den Stammesprozess der Menschheit, nicht die Parthenogenese. Dieses Gleiche, was alle Menschen gleich haben, Stamm, Rasse, was auch immer, das ist das, was typisch ist für den Mond, und erzeugt eigentlich das, was wir die Menschen nennen oder das Volk nennen. Das ist die Monden, ein Volk. Das als Volk, das heißt wenig seelisch differenziert, sondern einfach als Masse, als biologische. Das liegt im ganzen skorpionischen Zirkel, die ganze Kraft, was Volksgrundlage nennt, die Basis, rein biologisch, organisch, ist im Zeichen drinnen. Das heißt, er verfügt über die ganzen Reproduktionskräfte, die ein Volk konstituieren und auch verändern, wenn man es manipuliert. Und das wird im Maß, man sagt, im höchsten Maß gemacht. Da gibt es überhaupt nichts Harmonisches mehr, nur Künstliches. Der hängt da so drinnen, der Mond. Also ein wichtiger Planet. Als nächstes haben wir noch ein Wasserzeichen, das ist der Fisch, und vom Fisch kommt der Jupiter rein. Jetzt haben wir Mars, Mond und der Jupiter. Und der Jupiter ist ein Assimilator. Also der Jupiter, diese Zeichen, sagen wir es anders, wenn jemand zu einer Astrologin geht zum Beispiel, wird denn die am Schluss, wenn jemand geht, da muss er 150 Euro zahlen, da wird jeder kurz geführt, wird die sagen, jetzt kommt der Jupiter über ihren Mond, über ihre Venus, da werden sie jemanden kennenlernen, da kriegen sie Geld, dass du bei dem Jupiter der Tolle gegangen bist. Das passiert aber nie. Das passiert nie. Und das kann jeder beobachten, das Astrologin beobachtet man das natürlich genau und jahrelang, es passiert nichts. Warum passiert aber nichts? Weil der Jupiter ist eigentlich was anderes. Er ist ein Assimilator und assimilieren, simil heißt gleich und zum Gleichen gibt er was dazu. Wenn jetzt jemand ein hohes Niveau hat, weil er Sprache gut kann oder Mathematiker ist oder ein Skifahrer ist und der Jupiter geht drüber über den Planeten, gibt er zu dem, was sich der selber erarbeitet hat, nicht durch Erbschaft selber, gibt er was dazu. Er webt was ein. Assimilation. Das heißt, er gibt schon was dazu, aber nach dem Maß, was jemand hat. Drum ist da oft eine große Täuschung. Der Jupiter, der große Glücksplanet, aber es passiert nichts, weil es schon passiert dann, aber an dem Tag passiert sowieso. Man merkt es dann nicht, was er für Kontakt geschaffen hat auf der eigenen Basis, die man mitbringt. Ja, er ist ein Planet, der natürlich, weil er das 9. Haus regiert, mit Geistigem zu tun hat, mit Gerechtigkeit, mit Wissen, humorvoll ist er auch. Wir haben ja beim Schützen, wo wir wissen ja, wie Schütze oft sein können, eine hinreißende Begeisterung. Also Begeisterung, das kann der Schütze ganz locker aus. Das hat mit der Realität der Wirklichkeit oft gar nichts zu tun oder wenig zu tun. Und die Begeisterung wieder auslösen können. Und er hat einen optimistisch in die Welt drängenden Optimismus, einen feurig in die Welt drängenden Optimismus. Er kann auch aus der tristen Endlichkeit oder endlich scheinenden Situation den Kick hervorbringen, dass es wieder weitergeht, optimistisch. Das heißt, er kann aus einer verfahrenen Situation, gibt da jemand eine Zukunftsvision mit? Das kann der Schütze. Das hat er. Diese idealistische Gesinnung. Es ist nichts verloren, weil der Schütze, das Feuerzeichen, da brennt ja auch der Phosphor. Ich sage immer Phosphor, beim Winter brennt der ganze Kopf mit dem Phosphor, Gedankenleben, beim Löwen brennt es darin, Vitalität. Das ist ja so, und der Schütze, der will immer Impulse und sowas setzen. Und der hat auch das Brennende drinnen. Und weil alle Zeichen, die das Feurige haben, immer Zeichen sind, wo sie wissen, es geht weiter, ist der Schütze so überzeugt, ich schaff's, weil es geht weiter. Erdzeichen geht ja nicht weiter. Der hat keinen Optimismus, der ist immer melancholisch. Weil das muss so weitergehen, die Erde ist die Erde. Aber wenn da drinnen was brennt, sagt der Schütze, weiß, ich habe Ideale, aber die kann ich realisieren. Weil der hat dieses Gefühl, es geht weiter. Darum ist dieses Jahr mitreißendes Zeichen, packendes Zeichen. Die schlechte Endlichkeit wird vom Schützen nicht hingenommen. Er ist also hat sowas so wie eine menschlich hohe Ritterlichkeit. Aber der Schütze steht ja nicht drinnen, es steht ja der Fisch drinnen. Und vom Fisch ist der Jupiter. Und der Fisch, der hat jetzt einen ungeheuren Reichtum durch den Prozess der Verwesung. Der Fisch verwest sich im ganzen Kosmos. Er gießt sich aus, wird wesensgleich mit dem ganzen Kosmos. Dieser Reichtum, den das Fischartig hat, ist ja die Fantasie. Es gibt zwei Zeichen im Tierkreis, die Künstler sein können. Das ist die Waage und das ist der Fisch. Ausnahme ist der Wassermann, das ist ein eigenes Thema, er hat zwei gleichmäßige Fähigkeiten, aber nur der Wassermann, der kann gleichzeitig Künstler sein und gleichzeitig Wissenschaftler sein, mit Mathematik. Weil nur der Wassermann hat den Saturn und den Merkur, oder Saturnberg, und nur wer das hat, kann Mathematiker sein, sonst niemand. Das kann nicht jemand, ich bin Mathematiker, da braucht er das Gesetz von Saturn und den Intelligenzplaneten Merkur, dass er mathematisch manövrieren kann. Sonst hat er zwar die Mathematik in sich, kann sie aber nicht anwenden. Aber Künstler ist der Waage, ist gerade das Leichte, die Harmonie. Also die Waage ist das Geboren zum Künstler.
Und der Fisch auch. Aber der Fisch ist Künstler, weil er Subjekt und Objekt nicht trennen kann. Er kann die Welt gar nicht unterscheiden, will sie auch nicht, weil es zu hart ist, die weicht er aus und schafft sie eine Fantasiewelt. Und darum ist er so plastisch. Und dieser Jupiter von den Fischen, der im Kosmos sich verströmt, der sie öffnet, der herrscht auch mit beim Skorpion. Also jetzt haben wir schon drei Planeten, die mitherrschen. Und jetzt wird es aber ganz spannend, weil jetzt herrscht nur mit das nächste. Ja, nehme ich jetzt den Merkur, den Neptun. Der Neptun herrscht nämlich auch mit, weil der herrscht bei den Fischen mit. Also die beiden kriegt der Skorpion von den Fischen. Die kommen immer von den Fischen zu.
Und der Neptun, der hat was Besonderes. Der ist schon neptunisch in seiner Entdeckung. Nämlich da was rausgeschrieben, und zwar so entstanden ist es so, dass es einen Astronomen gab, der 1832, der hieß Bessel, die Vermutung hatte, dass es eben da einen Planeten gibt, weil er die Uranusbahn, der Uranus ist ja näher bei unserem System, dann kommt erst der Neptun, gestört hat, indem er sich weit in die Uranusbahn hineinbewegt hat. Und da hat er die Vermutung gehabt, er könnte ein Planet sein. Rein von den Massekräften jetzt. 22 Jahre später gab es zwei, die den entdeckt haben, den Adams und den Le Verrier. Und zwar sandte dieser Le Verrier am 18.09.1846, am 18.09. die Bitte an den Berliner Galle, also der Berliner Astronom hieß Galle, und der Le Verrier hat also den Galle geschickt. Und zwar hat der Bitte einen an genauer Himmelsstelle bezeichneten Planeten zu beobachten. Der hat also den Galle schon bitte beobachtet den. Der Galle hat das Schreiben erhalten am 23.09., das sind 5 Tage später, und fand am selben Tag den Planeten in den Fischen. Also eine eigenartige Geschichte, schon ein neptunischer Werdegang. Jetzt was ist der Neptun? Den möchte ich aber vor Uranus eben. Der Neptun herrscht also bei den Fischen mit. Ja, der Neptun ist der Erreger, so habe ich mir das aufgeschrieben, aller Lebewesen umfassenden Allliebe. Der Erreger aller Lebewesen umfassenden Allliebe. Also 1886 wurde er entdeckt, und er ist Signifikator der Elektrizität. Denn diese ganzen die ganze Elektrizität und der Faraday und all diese Forscher, die sind dann in der Zeit, haben sie da herumgruppiert. Und die Elektrizität beginnt der Zeitalter nicht ortsgebundener Krafterzeugung. Das ist jetzt die ganz große Revolution in der Menschheit. Ortsgebundene Krafterzeugung heißt, ich nehme Holz und zünde das Holz an. Da wird es warm. Ich nehme eine Kohle, ist auch ortsgebunden eigentlich. Aber Elektrizität ist jetzt beliebig transportierbar und verfügbar. Die ist nicht ortsgebunden. Wir gehen in ein Zeitalter des Unsichtbaren. Der ganz große Durchbruch ins Zeitalter des... Das gab es früher nicht. Es war ein Analogprinzip früher. Da war die Kohle, da war das Feuerchen. Und jetzt ist die Elektrizität, die ist unsichtbar, und ich kann es überall hin transportieren. Das ist genau das Neptunische. Wenn wir wissen wollen, was ist Neptun? Elektrizität und die feinen Nervenschwingungen, ich denke damit ja auch zu sagen. Die feinen Nervenschwingungen, die der Mensch in Zukunft immer mehr kriegt, weil er wird immer mehr belastet. Da wird es immer feiner. Der frühere Mensch war stabil, er war aber ein bisschen grob, sagen wir so. Der jetzige Mensch wird immer schwächer, aber immer mehr belastbarer von den Nerven her. Also er schwingt feiner, feinere Schwingung. Das beginnt mit dem Neptun, weil früher gab es das also gar nicht. Eine enorme Steigerung des Fantasielebens gab es damals. Okkultismus ist massiv aufgeblüht. Dann, Okkultismus und die Sphäre des Unbewussten generell wird jetzt untersucht und entdeckt. Im Sozialen wird die ideologische Gleichheit und werden die Grenzen der Stände aufgehoben. In der Französischen Revolution wurden ja die Stände aufgehoben. Und es wurde eine neue Menschheit geschaffen. Die Französische Revolution ist das, ich meine, man kann sie nur objektiv, ohne dass man es wertet, was sagen, aber es ist der ganz große Eingriff, hängt mit Uranus zusammen, aber wir kommen eh gleich dazu. Dann lasse ich den da weg. Aber eines kommt schon auch gleich da, dass im Ästhetischen das Gesamtkunstwerk entsteht in der Neptunzeit, dass die malerische Musik besteht, also die Musik wird malerisch, und die Erotisierung des Romans, vieles andere auch, wird mit dem Neptun hat mit den feinen Seelenkräften zu tun. Mit dem, was auch im Negativen dann natürlich Wahnvorstellungen sind, Illusionen sind. Jetzt, was auch neptunisch ist, ist das kommunistische Manifest. Was nämlich interessant ist, da gibt es ja den, da habe ich das auch schon, den, wie den Rudolf Steinauer spricht, den Comte Claude Henri Saint-Simon. Mhm. 1825 gibt es auch in der Anthroposophie ein Heftchen, ich habe es nicht gelesen, aber der hat nur christliche Gedanken gehabt. Ein naiver Mensch, also auch mitverantwortlich, wenn man will, für das Ganze. Er schreibt zum Beispiel, ich habe mir da vier Sätze drauf geschrieben, und zwar sollen in der neuen Gesellschaft die Gelehrten und Industriellen regieren. Aber nur im Interesse der Gesamtheit der Arbeitenden. Der Staat ist auf dem Prinzip der Arbeitsorganisation aufzubauen, in welcher jeder nach seinen Fähigkeiten und nach seiner Arbeit entlohnt wird. Das Christentum, seines transzendent-mystischen Kerns entkleidet, sagt er, wird nur durch seinen sozial-ethischen Gehalt wirken. Also was er da schreibt, ist den ganz harmlos. Und ist der Terror und die Katastrophe, man braucht es noch einmal durchlesen. Das kommunistische Manifest ist eben genauso. Es ist einerseits ein hingebungsvoller Fürsorge, Wille oder Wunsch und andererseits eine totale Illusion, die nur schlecht ausgehen kann. Und zwar deshalb, weil der Wahn, dass Gegensätze sich vereinbaren und zusammenfließen, zwar in den obersten Schöpfer, in geistigen Regionen möglich ist, aber so nicht im irdischen. Und von Anfang an war der kommunistische Teil eben immer mit Terror verbunden, notwendigerweise. Anders wird es das gar nicht geben. Ich will das nur ganz kurz sagen, weil das hängt mit dem Neptunisch, mit der Täuschung zusammen. Da meint man es gut. Also da meint man es nicht schlecht. Denn der Kommunismus ist eine ganz positive Erscheinung teilweise, weil Sozialismus heißt ja Sozius, der Gefährte. Und verstehen tut man unter Gefährten von der Schwingung Gefährte eigentlich so. Man sagt, wir gehen alle durchs Leben und jeder hat sein Pinkerl zu tragen oder wie man da sagt. Und jeder hat es schwierig und eigentlich will sich jeder darstellen, ob er wirklich ist ein armer Mensch. Er ist hilflos, er ist eigentlich ein ganz armes Wesen. Er ist sehr angreifbar, er ist ängstlich, er kann sich nicht wirklich orientieren und dann stirbt er noch dazu. Krankheit, Tod, also ein schlimmes Wesen. Und jetzt ist doch besser, wenn wir Gefährten sind, das geht so ein bisschen ins Freundessein auch rüber schon. Gefährten, Reisebegleiter auf der Erde, tun wir uns doch zusammen und fallen nicht übereinander her. Denn was wäre das Gegenteil von sozial? Das wäre, jeder ist der Wolf des anderen oder jeder ist der das heißt, das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja ganz eindeutig was Positives, das Wort sozial oder Sozius. Aber es kann natürlich zu nichts werden, wenn dieses komplizierte Eintarieren nicht funktioniert, weil der neue Mensch immer anderer ist seit der Französischen Revolution. Denn jetzt bei der Französischen Revolution bleibt man nicht beim alten behüteten Menschen, der in einer organischen Weltzusammenhang lebt, wo auch die sozialen Einrichtungen, also die gesellschaftlichen, sozial heißt ja gesellschaftlich, so geordnet sind, dass sie immer Gegenkräfte haben, sodass das funktioniert. Und der Mensch ist Mensch, behütet, aber er hat auch seinen Freiraum. Aber jetzt sagt man, der Mensch ist eigentlich kein Mensch mehr in dem Sinne, dass er deszendenter Götter ist, sondern ganz im Gegenteil. Er ist hochintelligent und er ist ein Tier. Also verbindet man die Verstandeszelle, anthroposophisch gesprochen die Bewusstseinszelle, mit einem rein irdischen Persönlichkeitsmenschen. Der ist aber nur Tier geblieben, also wieder raffiniertes Tier. Und somit fällt das Menschliche schon einmal weg. Und die geben jetzt anderen Gesetze, zum Beispiel die ganze Naturgesetzgebung, ist ja fällt wenigen auf der reinste Holler. also der Mensch hat ein Recht zu leben, das ist ja eine Blasphemie. Oder Recht auf was? Das ist eine reine Blasphemie. Denn die Götter haben nicht zu den Menschen gesagt, ich gebe euch ein Recht, dass ihr einen Wasserschluck trinkt, ihr einen Schluck Wasser trinkt. Ihr habt die Schöpfung, ich schenke euch alles, großzügig sind die Götter. Aber der Mensch sagt, nein, ich gebe dir ein Recht, aber Recht heißt Pflicht. Ich schaffe die Welt nach, ich bin jetzt, wir sind die Herrscher, wir verteilen die Welt, aber nur für die, die mitmachen. Die anderen werden natürlich, die müssen natürlich ausgeschieden werden. Das heißt, was so gut klingt, der Mensch hat ein Recht, die Schöpfergötter haben uns nicht gesagt, jetzt geben wir euch das Recht, ihr dürft die Feldfrüchte benutzen oder dürft was anderes oder den Fisch essen. Das war dafür so jemand großzügig wie die Götter gar kein Thema. Die haben das alles hergeschenkt. Der neue Mensch usurpiert die Stelle der Götter, macht sich selber zum Welten, Demiurgen zum Scheinbaren und die anderen sind Befehlsempfänger. Denn wenn sie da nicht sich unterordnen für das Neue, werden sie eben im wahrsten Sinne geköpft. Und, warte, wo habe ich das? Das muss ich noch kurz vorlesen, weil das habe ich. Ja, der Marx schreibt am 16.04., das ist heute, heute ist der 16.04., 1856, in The People's Paper, also in der Volkszeitung, schreibt er, macht er, der in London klebt, er schreibt, the classes and the races, ich will es aber gleich auf Deutsch sagen, die Klassen und Rassen, die so zu schwach sind, die neuen Konditionen zu schaffen, to master, also damit Herr zu werden, müssen ihre Existenz aufgeben, they must perish in the Revolutionary Holocaust. Sie müssen also im Revolutionary Holocaust verschwinden. Das ist das Erste, was schon den ganzen voraussteht. Also Völkermord ist die Voraussetzung. Der Engel schreibt, der Klassenkampf bedeutet für die zurückgebliebenen Gesellschaften um zwei Stufen, das heißt, die sind nicht industrialisiert und noch nicht sozialistisch, eben ihre Ausrottung und der Völkerabfall, die Slawen, die werden überhaupt ausgerottet. Und jetzt sagt er aber noch was, und das ist eigenartig, er sagt, drei Bevölkerungen, die müssen sowieso gleich weg. Die Basken, die Bretonen und die Serben. Also, das war von vornherein so gedacht. Es ist, man muss hier nicht, das ist das Skorpionische, und darum sage ich es. Das Skorpionische, es ist gar nicht negativ gemeint. Ich finde es sehr anregend. Aber das Skorpionische ist fixiert, vorstellungsfixiert auf eine Idee, auf einen Geist. Und dieser Geist ist was Großes. Eben, da ist es eben neptunisch unterwandert worden. An sich ist die Idee, Gefährte zu sein, sich zu unterstützen, subsidiär, eine gute Idee. Das ist nur gut, weil das andere würde, das ginge ja gar nicht, dass jeder den anderen ständiger umbringen will oder irgendwie übervorteilen will. Nur, da muss ich einen anderen Menschen haben und viel freilassender und elastischer mit dem Ganzen umgehen. Aber da war es ein Dogma und das konnte schon so deshalb nicht funktionieren. Und beim Skorpionischen ist es eben so, die reine Idee ist da. Und wenn ich eine reine Idee habe, dann zahlt sich aus, dass ich die Unreinen, die nicht mitkommen, natürlich umbringen. Ist ja ganz logisch, die müssen weg, weil die verschmutzen ja die reine Idee. Ist ganz folgerichtig. Muss man auch teilweise akzeptieren, dass das so notwendig ist. Man darf nicht wehleidig sein, weil sonst gäbe es ja gar keinen Fortschritt. Nur die Frage ist, wie weit kann jemand das machen? Aber die ganze Entwicklung der Menschen spielt es ja so. Es sind immer große Elemente untergegangen. Bei der atlantischen Zeit sind sie untergegangen, weil die Körper mussten weg, weil die Körper nicht mehr bildsam waren. Also das gibt es immer nur, wenn der Mensch das angeht und sich selber in den Status des Schöpfers setzt, dann ist es natürlich problematisch. Aber es ist ein typisch skorpionisches Element, das, wo da reinkommt, aber jetzt die neptunische der neptunische Wahn. Und das gab es noch nie in der Geschichte der Menschen. So denken gab es noch nie. Erst mit der Französischen Revolution wird aufgeräumt mit dem alten Menschen, der wird so abgeräumt. Der herrscht mit, der Neptun. Und der nächste, der mitherrscht, das ist jetzt der Pluto, weil der herrscht an sich dann schon mit. Der ist der Pluto. Der herrscht auch mit. Der Pluto. Jetzt haben wir schon Mars, Mond, Jupiter,
Neptun und Pluto. Das sind sie schon das mächtigste Zeichen jetzt schon. Weil von den drei Transaturnen gibt es überhaupt nur drei Tierkreiszeichen, die bedient worden sind. Das ist eben der Wassermann mit dem Uranus, das ist der Fisch mit dem Neptun und der Pluto mit dem Skorpion. Jetzt herrschen aber zwei von denen schon im Skorpion. Und der Pluto, das ist ein sehr mächtiger Planet. So, warte mal reinbringen. Fünf, ja. So, der Pluto. Jetzt kommt zuerst der Pluto und dann gehe ich noch zum Uranus zurück. Aber zuerst der Pluto. Aus einem guten Grund, der herrscht da auch mit. Ja, der Pluto. Also der Pluto ist ein Planet, der jetzt den Kern überhaupt entblößt. Er geht also in die ganze Kraft, die uranische Kraft ist, oder der Weltenschöpfer will, ja, der Weltenwille der Throne, dieses ganze Weltenwillopfer der Throne, die steckt ja wo drinnen? Und die steckt in der Unterwelt drinnen, in der Materie. Und die Unterwelt ist ja die Materie, ist ja das Jenseits. Da steckt's ja drinnen. Und der Pluto hat jetzt die Aufgabe, dass er diese dort reingefallene schwarze Sonne, also dieser heliotische Helios-Urkern, dass er das verbindet jetzt mit dem lichten Sonnenhaften. Also wir haben was reingefallenes Schlacke, die da drinnen ist, was mächtig ist. Weil das ist ja was nicht sich weiterentwickeln kann im Kosmos, wird ja nicht aufgelöst und wird nicht ausgeschieden, es wird ja stark ausgeschieden. Aber es bleibt ja da. Und wir sehen ja zum Beispiel beim Saturn, der hat jetzt schon die vierte Verkörperung. Die erste war der Ursaturn, dann ist er als Trabant bei der Sonne mitmarschiert, dann ist er wieder als Trabant mitmarschiert beim Monden und jetzt hat er die vierte Verkörperung. Und der Saturn ist nichts anderes als die Schlacke. Das heißt, der Saturn ist der große Hüter der Schwelle. Das ist er. Das ist der Saturn. Weil der Saturn ist ja die Haut unseres Planetensystems. Bis dorthin sind die ganzen Gesetzmäßigkeiten drin. Raum, Zeit, Karma und so weiter. Außerhalb der Haut gibt es keinen Raum- und Zeitbegriff, der unsere ist, aber auch keine Schlacke. Und die Schlacke, die da unten drinnen ist, die muss jetzt der Pluto nehmen und da sind abgebogene Impulse der Menschheit drinnen, wie der Sozialismus zum Beispiel. Das ist eine gute Sache, gar keine Frage. Die Idee kann ja nur gut sein, es gibt keine Alternative, aber falsch gemacht. Und jetzt muss das rausgeholt werden, und da ist ja viel drin, wo die Zeit nicht günstig war, wo man es nicht verstanden hat, wo man es falsch angepackt hat, muss neu angepackt werden. Und das macht der Pluto. Er muss das verbinden jetzt mit den lichten Kräften. Jetzt ist es aber so, dass dieses Aufgelöste, das der Pluto da auflöst, unten, das wird jetzt geballt wieder, zusammengeballt, eben wie bei der Atomkraft zum Beispiel. Und diese Zusammenballung des mürbe gewordenen Lebensstoffes führt zu einer Kollektivierung der Menschheit überhaupt. Das heißt, die Menschheit wird neu kollektiviert zur Masse. Also es wird jetzt das Aufgelöste, sozusagen die Schlacke genommen und wird wieder zusammengefügt mit Epoxyharz sozusagen gekittet. Und wird zu einem Masseelement. Zu einem Masseelement, denn der Pluto ist der Masseplanet. Also der Planet nicht das Kollektiv, das ist ja was anderes, sondern der reinen Masse. Und auch, darum heißt er ja Pluto, und das Pluto oder Plutonium ist ja auch was Ähnliches, wo man etwas isoliert und wo man auf den Kern zugeht. Also auf den energetischen Kern zugeht, den man singulär rauslöst. Also das ist ja das Gefährliche, weil wenn er drinnen liegt, da gibt es immer die Kräfte von Natur aus, die sie die Waage halten. Habe ich das aber heraus, dann habe ich sie als Mensch jetzt heraus, das bin ich verantwortlich. Jetzt muss ich in meinem Geist, im Menschengeist, die Verantwortung übernehmen, die Schöpfergötter durch die natürliche Radioaktivität zum Beispiel. Sage ich das richtig?
Ja.
Also, so kann man sich das vorstellen. Und, ja.
Also der Pluto hängt mit Wandlung zusammen, er ist eine Art unterirdischer Sprengmeister. Und die Pluto-Wirkung macht alles nackt und unmittelbar. Also da ist der Mensch jetzt der nackte Mensch, er hat sich zum nackten Menschen gemacht, indem er also alles, was göttliche Attribute waren, also abgeschält hat. Jetzt ist er der nackte Mensch, da ist er nichts mehr als ein funktioneller Apparat und so steht er jetzt einmal da. Die Entgrenzung ist gestaltlos und kommt von den Neptun-Grenzen, vom Neptun, die Verfeinerung der Gefühle auch. Aber die Kollektivierung, die kommt jetzt von Pluto. Der Pluto als Kraftturbine erzeugt im Auflösungsprozess jetzt die entgrenzte Individualität. Also jetzt gibt es keine Grenzen mehr für die Individualität. Jetzt ist es eben freigesetzte Kräfte. Und durch die Entbindung oder durch die Senkung des Gesamtniveaus, die gerade in der Wassermannzeit stärker ist, durch die Vermassung, durch die Vernichtung der organischen und traditionellen geschichtlichen Bindungen, der Entwertung des Individuellen, der eine eben solche Überwertung des Individuellen vorausging, jetzt die Entwertung, früher die Überbewertung des Individuellen, steht der Erlangung der Totalherrschaft innerhalb des Sonnensystems nichts mehr im Wege. Die Bemächtigung des inneren Menschen und räumlich äußere Weltraumbeherrschung, die fallen dem Jupiter zu, dem Pluto zu. Ist ein Masseblatt, ein Sprengmeister, ein äußerst gefährlicher Ballett, der langsam auflöst, der zwar dann zum Sprengmeister wirkt, aber unsichtbar ist. Also wo der gegenübersteht, wirkt er ihm so wie strahlende Materialien, dass er das langsam auflöst, mürbe macht, spröde macht und zerfällt. Ja, der Pluto, was macht er? Er bringt den Tod, insofern der Pluto die Kräfte, also alles Stoffliche, alles Vereinzelte, alles Hochdifferenzierte, alles in Schöne der Blüte in die Gestaltvernichtung führt, wird er also zum Todesplanet. Er presst die Menschen aus, er presst die Völkerleiber aus und holt sie die Energie heraus. Der Pluto holt sie aus allen, das letzte Schöpferfünkchen, das holt er sich raus, von den hohen Schöpfermächten. Das zieht er raus, extrahiert er. Und dieser Pluto herrscht aber beim Skorpion mit. Also die höhere Oktav oder die Transzendenz des Mars, kann man schon sagen. Jetzt ist der Mars schon ein kräftiger Planet. Der Mars ist ein menschlicher, hat einfach menschliche Züge. So wie der Mensch ist, er haut einmal drauf und das ist ja nichts Schlechtes. Der Pluto ist eine ganz andere Dimension. Das ist in einem kosmischen Maßstab. Und in dieses kosmische Maßstabmäßige wird aber ins irdische, als irdisches Prinzip verwendet, um jetzt die ganze Welt so auszusagen. Das heißt, auszusagen, den menschlichen Ätherleiber auszusagen, die Gedankenkettigkeit der Menschen. Es hat noch viel anderes, da kommen wir dann detaillierter dazu. Bei den einzelnen Häusern, nur mal ganz generell vielleicht, was er so macht, der Pluto. Ja, plutonische Atomspaltung, die Kernkraft aus dem Erdenstoff herausgelöst. Ja, bisher kannte der Mensch nur die organische Kraft in organischer Bindung, das heißt sinngebundene Kraft, die eben im organischen Kräftegeflecht von einer Gegenkraft gebunden wird. Jetzt hängen Sinn und Kraft nicht mehr zusammen. Das ist also getrennt. Und damit beginnt jetzt ein Einzelleben und die Frage, wie kommen Sinn und Kraft wieder zusammen? Denn wenn die nicht zusammenkommen, dann gibt's eben nur die Vernichtung. Wenn das nicht gebunden ist. Es muss einen Sinn haben. Wenn immer mehr produziert wird, dann muss das auch einen Sinn haben. Sonst hat es keinen Sinn. Es muss auch die Geldmenge zusammenpassen mit dem Produzierten. Es muss zusammenpassen, das, was der Mensch aufnehmen kann, an Reizen und Informationen, mit dem, was er verwerten kann. Und auch sinnvoll wieder reproduktiv in den Prozess eingliedern kann. Das muss immer in einem Korrelat stehen. Ja, Pluto ist der Planet der bewussten und zielgerichteten Eigenentwicklung und eng eben mit seiner transzendenten entsprechenden Maß verbunden. Jetzt geht es nur lange weiter, aber jetzt wollen wir. Ja, vielleicht nur eines beim Pluto ist nämlich interessant. Zwei Organe sind berufen als. Als Transporteure oder Seher Seemann zu wirken. Und das ist einerseits das unbewusst instinktiv im vegetativ funktionierende Geschlechtsorgan, das Genitalorgan. Also dort ist eine Kraft vorhanden, die was weiterzeugt, das als Zeugungsorgan. Sonst gäbe es ja keine Menschheit, wenn sie nicht etwas weiterzeugt und weiter. Das ist ein fruchtbarer, produktiver Prozess im unbewussten Bereich, also durch die Urlist der Natur. Also ein Brutorgan. Das zweite Organ ist aber das Erkenntnisorgan im Kopf. Es ist ein gedankenreifes Organ einer geistigen Zeugung. Und die Menschheit braucht diese beiden Elemente. Das Element des Sexuellen und das Element des Geistigen. Und der Mars ist das Erstere, beim Skorpion herrscht, weil beim Skorpion liegt in den Geschlechtsorganen. Und der Pluto ist genau dieses geistige Reife- und Zeugeorgan für die Zukunft. Das heißt, es verbinden sich zwei Elemente im Skorpionischen. Der Mars, der mit der Sexualität zusammen, und auch der Pluto, aber jetzt im Sinne der Weltensexualität. Also ganz mächtige Planeten, die da drinnen vorkommen. Ja, was haben wir noch beim Pluto? Ja, die Umläufe und so weiter, diese, können wir anders mal auch anschauen. Aber damit ist es nicht getan. Jetzt kommt eigentlich erst die wirkliche Größe des Skorpion. Müssen wir die Seiten ein bisschen halten? Des Skorpion, nämlich. Es gibt noch einen dritten Planeten, der da drinnen herrscht. Und das ist der.
Jetzt sehen wir die Macht des Skorpions, der Uranus in seiner Erhöhung. Das heißt, der Uranus, der den Wassermann herrscht, steht erhöht im Skorpion. Somit stehen alle drei transnaturischen Planeten im Skorpion drinnen. Also das ist ein Machtzeichen sondergleichen. Das heißt, drei Planeten, die außerhalb unseres Haut, also der Mensch hat ja selber auch eine Haut, nicht? Also das ist unsere Haut und da hat das Planetensystem ja auch eine Haut. Und diese Elemente, die wir nicht kennen, weil sie unsere Entwicklung nicht mitgemacht haben in der lemurischen Zeit, also die waren also nicht dabei, nur ganz am Anfang, bis zur Mitte der Sonnenzeit, und da waren wir ja nicht einmal entwickelt, war nur die Anlage da zum Ätherleib und dann waren sie weg. Kräfte, die wir nicht kennen. Das heißt, das sind Kräfte, die kennen kein Mitleid, die haben kein Erbarmen, die lieben nicht, die hassen nicht, die leiden nicht. Das kennen wir überhaupt nicht. Das muss man sich jetzt einmal vorstellen. Das sind Kräfte, die sagen zum Beispiel nicht, ja, der Mensch, der muss was entwickeln, der muss im Leben in die Richtung kommen, geben ihm mal Zeit. Die kennen keine Zeit. Ja, dort gibt es keine Zeit. Unsere zumindest gibt es keine Zeit. Die geht ja nur bis zum Saturn. Also das ist dramatisch. Das sind Kräfte, die nehmen auf nichts Rücksicht. Die sagen nicht, die dürfen zu viel in der Natur jetzt da vernichten. Die kennen das alles nicht. Also nicht das Verhältnis, das wir zu der Naturvernichtung haben. Und die spielen aber jetzt im Wasser das Ganze, entscheidende Rolle. Also vernichtende, aber auch positiv natürlich. Das Positive ist vor allem der Uranus, aber auch der Neptun. Der Pluto ist immer ein schwieriger Planet, weil er der weiteste draußen ist. Unabhängig, ob der Pluto ein Planet in der Astronomie ist oder nicht, spielt keine Rolle. Er wirkt im Horoskop, er wirkt ganz stark und man nimmt oft an, also in der Astronomie, dass es ein Mond vom Neptun ist, ist auch egal, aber er wirkt. Also die sind alle drinnen im Skorpion. Die geben aber alle Ton an jetzt. Antonen in jedem einzelnen Haus. Und wir sehen, es ist ein Aufmarsch, wo also ist unvergleichlich, weil die anderen Zeichen haben entweder überhaupt keinen Planeten von dieser Welt oder bestenfalls einen Planeten. Aber alle drei sind beim Skorpion. Es macht aber einen Sinn, weil wenn es so eine wichtige Epoche ist, die sechste ist ja doch im Wesentlichen, entscheidet sich ja doch alles, in der fünften ja schon, aber in der sechsten immer das Ende, der Endspurt, dann muss das ja drinnen sein. Weil es haben ja diese Planeten auch zu tun mit den höheren Wesensgliedern, also mit dem Geist selbst und darüber hinaus noch mit dem, was eben entwickelt wird als Lebensgeist, als Geist des Menschen. Und darum müssen sie auch dastehen, weil der Geist, der Lebensgeist, Manas soll ja ganz entwickelt werden, bei denen die es können. Also muss der Uranusstern auf alle Fälle vertreten sein, weil der mit dem ja zu tun hat. Also die Planeten sind eigentlich Planeten für das ganz große Entwicklungsziel, das die Menschheit anbahnt. Ohne denen gäbe es ja das nicht. Dann würde man auf beim normalen Ich sozusagen aufhören, das repräsentiert ja der Saturn. Saturn ist der Ich-Planet, der den Menschen die Ich-Kräfte gibt durch seine Widerstände. Aber darüber hinaus geht es, weil schon veranlagt wurde, im alten Saturn und alten Sonne und alten Mond, das ist also, sind die Planeten. Das ist, müssen es eigentlich auch drinnen stehen, sonst könnte das gar nicht funktionieren. Ja, das haben wir alles im Skorpion drin. Das ist ja dann wichtig, weil sonst wissen wir nicht den Kräftehaushalt, der jetzt dann überall auftritt. Das wird von da oben gespeist, das ist alles drinnen. Also, und alles Gefährliche natürlich hat drinnen. Aber das muss auch gefährlich sein. Ohne den geht es nicht ab. Also anders, aber es wird eben sehr, sehr dramatisch sich abspielen. Und es spielt sich jetzt schon ab in den ganzen Ereignissen, die jetzt so in der Welt auftreten. Aber ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz zur Französischen Revolution und zu der Zeit zurückkommen. Weil das war doch ein Einschnitt. Zur Rechnung reinbringen. 5, 6, 7, 8. Wir kommen gleich jetzt zum Wassermann Mensch, einmal zur. Aber ich wollte nur zur Französischen Revolution, ich weiß es sehr auswendig auch, aber ich möchte es doch, weil ich habe noch was dazu geschrieben, was da alles so war, was sich da so abgespielt hat, das suche ich nur gerade. Und dann muss es doch da sein. Ja, da habe ich noch ein bisschen, so wie letztens auch schon gesagt, aber nur mal ganz kurz. In der Französischen Revolution wird also die alte Welt geköpft und ein neues Chaos wird statuiert. Der große Angriff gegen das Christentum, der Atheismus ist das Wichtigste. Das Revolutionärste und Unbekannte ist die Papiergeldschöpfung. Es ist ein geheimer Prozess gewesen, der nicht bekannt ist, dass es dort überhaupt eingeleitet wurde. Ja, die Dampfmaschine ist ganz ein wichtiges Element. Es folgt die Ablösung der von Naturkräften produzierten Energie auf eine, die unabhängig von den Naturkräften ist. Also zum Beispiel ein Segelschiff, ein Segelschiff wird vom Wind angetrieben. Das ist eine Naturkraft. Naturkräfte, die von Tieren kommen, also wenn der Ochs was zieht, oder die von Menschen kommen, sind eine Kräfte, die rausgezogen aus göttlichen Schöpferprodukten. Das sind, wie die Genesis das eben auch schildert, sind das die Naturreiche. Und jetzt mit der Dampfmaschine wird es erstmals unterbrochen. Da gibt es eine außerhalb des Menschen liegende, rein totes, vom Menschen konstruiertes Werk, das ist aber beliebig Energie erzeugen kann, zumindest in ganz großen Mengen. Es ist das Prinzip der unbeschränkten Beschleunigung der Massenproduktion von Gütern, die wieder große Folgen hat, denn durch diese Art, dass man beliebig große Mengen an Rohstoffen verwendet und eben die Faktoreien gründet, die ganzen Produktionsbetriebe gründet, entsteht die industrielle Revolution. Und mit der industriellen Revolution ist die weiße Rasse, als Jupiter-Rasse, hat nun alle anderen 6000 Jahre Entwicklung weggewischt. Denn die anderen, die früher waren, die Chinesen oder die Inder, also, die haben kein Leibel mehr gehabt eigentlich, muss man sagen. Denn mit dieser industriellen Produktion konnten billig Rohstoffe beliebig im Herbst transportiert werden, mit wenig Aufwand verfeinert werden und
distribuiert werden in der ganzen Welt. Man war dann dort, hat gleich von dort wieder Rohstoffe mitgenommen und war dann den Menschen zu überlegen, durch diese rasche Produktion und durch diese moderne soziologische Revolution. Denn der frühere Mensch war behüteter Mensch in der Landwirtschaft. Da hat er seine Regeln gehabt, wenn er alt war, war er ausgearbeitet, hat er eben so einen Winkel gekriegt. Jetzt wird der Mensch rausgerissen aus dem Ganzen, aus dieser ganzen göttlichen Fügung und wird als einzelner Mensch isoliert, ist er gar kein Mensch mehr. Er ist eigentlich jemand, der in einer Umgebung lebt, da ist nichts mehr Naturhaftes und somit keine Spur mehr des Göttlichen. Das ist alles laut, es ist alles schmutzig, es ist dreckig und das Leben hat auch keinen Sinn mehr. Da ändert sich die ganze Gesellschaft und das heißt aber, der Einzelne wird viel verfügbarer jetzt. Im Frühjahr war er ja nicht verfügbar, da hat er seinen Ablauf gemacht, also als Bauer oder als Knecht oder irgendwas gemacht. Jetzt wird er beliebig, wie eine Schachfigur, kann er überall aus- und eingetauscht werden. Und die früheren Völker, die früher reich waren, die östlicheren Völker vor allem oder auch in Amerika, die sind ganz rapid nach unten gestürzt. Ich habe es, glaube ich, schon einmal gesagt. Wie die Engländer dort waren, war das Einkommen gleich der Engländer mit den Indern und ein paar Jahre später war es schon 1:5 aufgrund zu Kosten, zum Vorteil der Engländer und das war die industrielle Revolution. Und die ganze Welt hat diese industrielle Revolution teilweise mit Verzögerung mitgemacht. Und selbst China, die in der Lage gewesen wären, das schon im 15. Jahrhundert zu machen, haben es erst jetzt gemacht, unter Mao, aber erfolglos gemacht, weil der große Sprung war der absolute Flop. Das heißt, die haben erst jetzt das nachgemacht, was die Europäer aber schon einige Jahrhunderte vorher, das hat ja nicht Überlegenheit gegeben. Es war die technische Revolution. Und die technische Revolution hat eine Voraussetzung, das ist das individuelle, kreative, schöpferische Denken. Das, in der Technik liegt das nämlich drinnen und nicht in einer anderen Form von Geist. Den gibt es gar nicht, weil das ist ein anderes Thema. Aber die industrielle Entwicklung schafft eine neue Kulisse, eine neue Welt. Und da muss der Mensch jetzt, also in der muss er sich zurechtfinden. Also es werden die Koordinaten ganz von jemand anderem geschaffen, wie wir glauben. Ich selber im Kämmerlein stelle mir da was vor, das ist wieder ein anderes Thema. Aber die Menschheit wird anders geführt und das ist geht von Europa aus, weil Europa so viele kleine Länder hat, die durch die Völkerwanderung kamen, sich immer abgerieben haben. Das heißt, es war ein Wettbewerb, es gab so viele kleine Völker und die Ungarn und so, diese ganzen Völker waren ja nicht groß, die hatten ja nur 5 oder 6, 7 Millionen. Eigene Sprache, ganz wichtig, kurze Flüsse, das ist das Geheimnis Europas, keine langen Flüsse, ein langer Fluss wie der Mississippi oder wie es auch in Russland und so gibt, das ist zäh, trägt, das ist keine Entwicklung, aber ein kleiner, der schießt herum. Nicht so ist es. Die Donau zum Beispiel, der Dnepr in der Ukraine mit 7 Stromschulen, das ist was Lebendiges. Das ist nicht zäh wie eine Autobahn. Es wirkt auf den menschlichen Geist zurück. Also Europa ist unheimlich kreativ mit den verschiedenen Sprachen, mit den verschiedenen Kulturen, weil es waren ja doch immer auch Unterschiede bei den Einwanderern und auf kleinen Fleck so viel Freiraum zu gewinnen, eben auch durch eine neue soziale Struktur, die es früher nicht gab. Früher gab es den Massenmenschen, es gibt Stände, es gibt Gilden, es gibt viel Individuelleres. Und das führt den Menschen immer mehr auf sich zurück, er macht sich selber Gedanken, er wird kreativ, er wird zum Erfinder. Und durch den Erfinder sind die Europäer mit diesen Maschinen und mit der industriellen Revolution Weltmeister geworden. Also sonst hätten sie das nie geschafft. Hängt also mit dem auch zusammen. Und das war gerade wieder Uranus entdeckt worden, ist all das aufgebrochen. Ja, was haben wir da noch? Ich habe noch einiges von diesen. Ja, das habe ich vergessen. Nein, ich will das noch. Uranus, französische Revolution, ja. Dann ganz wichtig, am 6. am 7. am 7.6.1776 wurde die USA gegründet. Also es biegt alles beieinander. Also mit der Entdeckung des Uranus ist die Erfindung der Dampfmaschine da, der Faraday kommt, der Bentham kommt, der Voltaire kommt, der Lametrie kommt, der Goethe kommt, der Karus kommt, der Lessing kommt, der Mozart kommt, der Humboldt kommt, der Schwedenburg kommt, der Herder, der Händel, der Bach, der Kant, der Napoleon, der Lomonosow. Es kommt alles jetzt. Das sind lauter Uranier. Der Mozart war ein reiner Wassermann-Typ zum Beispiel. Ja? Der hat lauter Wassermann-Besetzungen in seinem Horoskop drinnen. Friedrich II., reiner Wassermann-Typ, nicht? Hat das Gegenteil, die Maria Theresia gehabt, die Stierbesetzung. Ach, die
Stier gefunden,
1781 wurde er entdeckt. 1789 ist die Französische Revolution. 1776 die Gründungsurkunde. Ja, genau. Und das ist jetzt, das ist schlagartig gegangen. Also kann man jetzt noch viel. Also viel
ungefähr in einem 10-Jahres-Bereich oder 20?
10, 20 Jahresbereich wurde das. Ich möchte nur zu USA nur an. Es ist ja ein riesiges Thema und das ja. Soll es nicht. Ich will nur eins sagen: Das mit USA ist wichtig, was wir uns vorstellen können, weil es so ein gewaltiger, mächtiger, geistige Kraft ist. Die Wirtschaft spielt gar keine Rolle. Die Militär spielt gar keine Rolle. Das ist nebensächlich, das können wir vergessen. Die Amerikaner brauchen das alles gar nicht. Es ist eine geistige Kraft einer synthetischen neuen Menschen, der dort erzogen wird, vor allem durch die Medien und durch alles andere, was viel mehr eingreift in die Welt, als was die dann Wirtschaft haben. Das können andere auch haben. Und in Technik sind die Deutschen sowieso immer besser gewesen. Aber das Amerikanische ändert die Welt und wird es weiter ändern, in dramatischer Weise. Aber wenn wir nur schauen, um bei dem vielleicht zu bleiben, Wie ist das überhaupt entstanden, das Amerika? Weil in Europa gab es durch diese Religionskriege, gab es ständig in Europa Kriege. Und Deutschland wurde sozusagen festgenagelt durch die ganzen Kriege und konnte gar nicht sie weiten irgendwo in Kolonialtätigkeit. Weil seitdem diese unheilvolle protestantische Trennung war in der Kirche, war Deutschland natürlich als einziges Land in zwei Teile aufgespalten. Es gab nur in Deutschland die Protestanten, in anderen Ländern nicht. Da gab es entweder nur Protestanten oder es gab nur Katholiken, wie bei den Franzosen. Das war katholisch, war ja Nationalstaat, Einheitsstaat. Und in England gab es halt nur Protestanten. In Deutschland gab es beides. Es wurden die natürlich immer gegenseitig ausgespielt. Es gab den 7-Jahre-Krieg, es gab den 30-Jährigen Krieg. Es wurde die Hälfte der Bevölkerung ausgerottet. Das Gegenden mit 70% der Bevölkerung und verroht. Die Verrohung beim Krieg durch diese ganzen, wie heißt das, die Söldner eben. Also Deutschland war ausgeschaltet aus dem Ganzen. Wobei dieser Protestantismus ja das Interessante ist, das ganze Deutsche war immer orientiert nach Italien. Weil Italien, das war erstens was schön und warm und dort war der Papst. Und nachdem das schon einmal katholisch war, ging es immer darum, dass nur der Papst konnte jemanden zum Kaiser gönnen. Und der Kaiser ist was anderes wie ein König. Ein Kaiser ist ein Selbstherrscher. Er ist so wie die Sonne, ist der Kaiser Selbstherrscher, der hat niemanden, den er fragen muss. Er kann einen Reichsrat oder was einführen, aber das muss er nicht. Und jetzt wollte natürlich jemand Kaiser werden. Jetzt musste er nach Rom, dann ist er zum Kaiser gegönnt und dann kam er zurück. Aber er hatte auch nur gewisse Fürstentümer und bei Kriegszweck musste er immer die anderen Fürsten also bitten, dass sie mitziehen und dann musste er ihnen Steuerbefreiung geben und immer mehr Territorium. Und jetzt kam in der katholischen Kirche kam eben diese Reformbewegung, die von Rom ausging, weil die immer halt feister waren und dicker waren, sind die Pfarrer. Und der Luther hat das dann seine Thesen da angebracht. Das Ganze ist aber nicht bedeutend, das hat niemand interessiert, die katholische Kirche, die hat gar nichts dagegen gehabt. Sie hat es ja eigentlich initiiert. Aber jetzt kam die große Chance für die Territorialfürsten. Weil die Territorialfürsten haben gesagt, ja, das ist alles christlich, wir machen eine eigene Strömung, zwar ohne Papst, ohne Kaiser, aber im Christlichen, und sondern uns ab vom Kaiser und sind ihm nicht mehr tributspflichtig und nicht mehr folgepflichtig, wenn das Land angegriffen wird. Und somit kam der Spaltpilz nach Deutschland rein, das hatten aber die anderen nicht. Und Amerika wurde genau in der Zeit entdeckt. Und die Engländer, beziehungsweise die Franzosen waren ursprünglich auch wichtig, die Engländer haben ihn dann bis nach Kanada, als Toronto und so weiter kamen ja auch dann dazu, haben das also da in Besitz genommen und haben das langsam entwickelt. Und jetzt ist das Amerikanische aber insofern so wichtig, weil weil ja in Amerika bei diesen protestantischen, bei dieser protestantischen Gesinnung kommt ja das durch, was, wir haben das ja schon öfters besprochen, dass der frühere Mensch religiös war, weil es gab ja nichts als Natur. Und wenn der aufgestanden ist, hat er den Himmel gesehen. Das war natürlich der Gott. Wenn er das Meer gesehen hat, was eine göttliche Gabe. Die Tiere hat der Herr geschaffen. Die Wälder hat der Herr geschaffen. Den Acker auch. Also war er nicht religiös, weil er so dumm war, sondern Realist. Weil wohin er geschaut hat, das war das nicht sein Werk, sondern das Werk der Götter. Jetzt hat aber der mitteleuropäische Mensch gesagt, ja, ich möchte dem Herrgott, ich bin auch ein kleiner Teil der ganzen Welt, ich möchte dem Herrgott zeigen, dass ich auch dazu gehört, dass ich ihn verstanden habe. Ich habe verstanden, was er gemacht hat und wollte eben seinen Acker eben da pflegen. Und sein Acker war aber das Seelenleben in Mitteleuropa. Seine Seele wollte er pflegen. Jetzt ist er zum Mönchtum und hat eben da in seiner kleinen Zelle die Meditationen gemacht und die Seele ist reicher geworden und reifer geworden und am Schluss hat er gesagt, Herrgott, schau, das ist mein Lebenswerk, das gebe ich dir. Der westliche Mensch hat dasselbe Erlebnis gehabt, aber der hat ihm gesagt, ich erobere dir die Welt für dich. Und somit kamen die westlichen Eroberer ganz natürlich dazu, dass sie gesagt haben, wir haben auch eine göttliche Mission, die heißt, für den Herrn die Welt gewinnen, unseren Stempel draufdrücken. Und jetzt zeigt sich zum Beispiel in der Schweiz, die Schweiz ist das Jungfrauenland, in der Schweiz gab es so viele so Reformer wie den Calvin. Und der Calvin, der hat ja sehr was Klares gesagt, was aber reingeflossen ist, auch ins Amerikanische. Nämlich, wenn der Mensch geboren wird, in dem Augenblick, wo er seinen ersten Schrei ausstößt, ist sein Ende beschlossen. Er stirbt ja, und zwar entweder kommt er in die Hölle oder er kommt in den Himmel. Das ist unabänderlich, das ist beschlossen. Die Prädestinationslehre, wie das auch heißt. Also, wenn das nur so wäre, dann wird sich jeder denken, na gut, ich komme in die Hölle wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, aber was soll ich machen? Der Mensch ist aber neugierig. Und das, dem hat er natürlich auch Rechnung getragen und hat gesagt, es ist unveränderlich, unverrückbar. Aber eines ist möglich, dass der Mensch im Leben weiß, ob er in die Hölle kommt oder ob er in den Himmel kommt. Und wie weiß er es? Indem er materiell sichtbare, quantifizierbare Werke schafft. Also der Schweizer ist ja rein der Tüchtige. Und das ist aber ins Amerikanische auch eingeflossen. Das heißt, für die ist das selbstverständlich, die Welt besteht nur auf Schaffen, auf Tun. Mich verwirklichen heißt im Sinne eines rein irdischen materiellen Lebens mit Wohlstand. Und der Staat ist nur deshalb dazu da, dass er mir das gewährt. Und heißt es in der Verfassung Pursuit of Happiness. Und das heißt, der Staat muss mir das Glück verschaffen. Dazu gibt es den amerikanischen Staat. Er muss mich glücklich machen. Glücklich, dass ich ein Auto habe, dass ich einen billigen Benzin habe. Das heißt, der Staat ist beauftragt, dass er sich das Ganze natürlich weltweit holt. Das heißt ja Pursuit of Happiness. Sowas wie eine verwirklichende, sicher Glückswelt. Das ist eine rein irdische Glückswelt. Jetzt kommt aber in Amerika das dazu, und das ist eigentlich die Überlegenheit des Amerikanischen, dass es eben die Inspirationen hat in den Tätigkeitsbereich, also im Gliedmaßenbereich. Da braucht man nicht denken, da braucht man nicht fühlen. Da wird man wie ein Froschschenkel, immer zuckt man den ganzen Tag herum und schafft was. Und das, was aber reinkommt, ist eben die Elektrizität. Und das hat ja der Kulisko auch beschrieben, Anthroposoph, dass selbst im 24. Stock oder so, wenn man die Tür aufmacht, wenn das Messingschnallen sind, zuckt es. Es funkt. Es springt der Funken über. Und das geht rein, eben in den Windsbereich, in die Gliedmaßen, und deshalb zappelt der Amerikaner und ist er so erfolgreich, da braucht er nicht denken, der ist auch nicht fleißig, er ist auch nicht intelligent, das braucht er nicht, weil es geht unbewusst, geht alles, ohne dass er das verfolgt mit einem Bewusstseinsablauf. Aber welche Inspirationen sind das? Das sind eben die sogenannten arimanischen, aber das Entscheidende ist noch ganz was anderes. Das Arimanische kommt aus der Zukunft. Und wenn man jetzt schaut, wenn jemand die Zukunft kennt, dann kann er jetzt schon, wenn er die Kapazität hat, die Zukunft planen. Und alle anderen, die in die Zukunft sich einlaufen, die müssen sich auch in die Zukunft eingliedern, arbeiten in einem System, das der andere, also Amerika, schon lange aufgestellt hat. Die kontrollieren alle Institutionen, alle Denkbewegungen, was immer gibt. Aber warum? Weil sie das 100 Jahre früher wissen. Und das ist das, was man jetzt da sieht. Amerika weiß alles 100 Jahre. Und wieso 100 Jahre, wie kommt man auf das? Wenn man es nur beobachtet. Man braucht nur beobachten, den großen Staatsstreich mit 1913, mit der Federal Reserve Act, den Federal Reserve Act, ich will das nicht näher jetzt ausführen, und genau das ist in Europa passiert. Und zwar so, wie man es abgepasst ist, mit der EU. Das, was in Amerika 1913 passiert ist, in allen Facetten, ist deckungsgleich jetzt passiert. Und was haben wir für Jahre? 2013. 100 Jahre. Und was sind 100 Jahre? 3 mal 33 Drittel. Rudolf Steiner, sein Rhythmus, hat sich bei allen bestätigt, wenn man es verifizieren will. Es stimmt. Es stimmt der Rhythmus mit diesen 33 Drittel Jahren. Und jetzt haben wir 1913, 1914 kommt nächstes Jahr, 100 Jahre Erster Weltkrieg. 1918, die Welt mit Versailles, kommt im Jahr 2018, die Russische Revolution 2018. Und wenn man zu 1945 dazu gibt, 2 mal 66, ist das Jahr 2015. Und überall dort, sieht man beim amerikanischen Staat, wird es auch in Amerika erfunden. Durch die Planeten, durch Pluto und auch dann durch den Uranus, durch den Saturn, der jetzt im Skorpion ist, dann kommt er vom Skorpion in den Schützen, dann macht er Konjunktion mit dem Pluto auf die amerikanische Sonne. Dann wird Amerika das erste Mal auch federn lassen müssen. Also dieser 100 Jahre Rhythmus stimmt. Der spielt eine Rolle. Und das Amerikanische ist so voraus, weil es im 100 Jahre, das heißt, ich habe 100 Jahre Zeit, und kann man die Welt einrichten. Die anderen sind immer die Nachzügler. Die drehen sich um und sagen, so hat man das gemacht, ja, da müssen sie es nachmachen. Darum wird Amerika immer vorn sein. Da kann niemand die ausspielen, das geht gar nicht, weil da müsste die Zeit ausspielen, die aus der Zukunft kommt. Aber wir sind immer in der Vergangenheit, wir schauen immer zurück, was war. Das tun die Amerikaner ja nicht, der schaut auch nicht nach vorne, er lebt einfach drin. Aber dieser Uranus, der bringt alles durcheinander, schlagartig. Und das ist die Frage, weil er ja den Wassermann, weil man richtig in den Wassermann reingekriegt hat, ist das nicht eindeutige Zeichen, dass sich jetzt gravierend was ändert? Nicht nur, dass sie in einer gewissen kontinuierlichen Entwicklung der Menschheit kleine Brüche ergeben. Oder ist das ein viel größerer Bewusstseinswandel? Das kann jeder für sich selber anschauen, aber es tut sich einfach gewaltig was. Die alte Welt ist nicht mehr da, sie ist aufgelöst. Und immer mehr mit Gewalt wird das aber passieren, je mehr wir also fortschreiten. Das wollte ich nur anfügen, also das ist ja ein ewig langes Thema natürlich, aber nur das Amerikanische spielt immer eine große Rolle und das ist unbesiegbar, weil es eben die Kräfte aus seiner Seite hat. Ja, vielleicht den ersten Blick einmal auf das Wassermannzeichen. Ja, das Zeichen selber besteht aus zwei parallelen Linien, die kann man natürlich auch so zeichnen, ist klar. Muss man nicht zeichnen. Kann man auch so zeichnen. Das ist dann egal. Das sind Schwingungslinien und symbolisiert vieles, aber vor allem das Oszillierende der Welt. Die Welt ist ein Schwingungsprozess. Das ist das Wasserartige überhaupt. Das ist einmal dieses Zeichen selber. Und die Materie wird eben als oszillierende Substanz erlebt, wellenförmig und strahlenförmig. Und dieses Hervortreten der in Freiheit schwingenden Sympathiekräfte, die man dem Wassermann ja so zuordnet, der Wassermann geht zu jedem Menschen, ganz selbstverständlich hat er Freundlichkeit. Ob der groß, klein, dick, dünn, arm, reich ist oder was immer, spielt keine Rolle, weil er eben mit diesen Weltsympathiekräften verbunden ist. Aber was sind das für Sympathiekräfte? Es sind die Weltenkräfte, die nur der erlebt, der sie aus unserem Planetensystem hinaus kalibriert, wo Raum und Zeit andere sind, wo Anfang und Ende zusammenfallen, wo männlich und weiblich dieser Spannung, wo es den nicht mehr gibt, wo es eine mehrpolige Logik gibt, wo all das überwunden ist. Und somit sieht das Wassermannartige die ganze Welt auf einmal, nicht mehr in Gegensätze, sondern, und diese Art Weltensympathie hat der Wassermann-Mensch mit einem Mensch begegnet. Er sagt, was ist da für ein Unterschied? Der kann drei Sprachen und der nur zwei. Aber was soll das im großen Maßstab, was spielt das für Rolle? Das ist ja überhaupt nichts, was ich erlebe, muss man sich vorstellen. Was ich erlebe und dann soll der Unterschied sein, also ich sehe gerade. Also die Sympathiekräfte des Wassermanns, die kühle Sympathiekräfte, das keine Herzenskräfte sind, die sind selbstverständlich, weil er eben diese Weltenschwingung erlebt, wo alles zusammengehört, wo ein Prozess ist, wo nichts getrennt ist. Von da kommt nämlich diese Wassermann-Brüderlichkeit, oder wie man das nennen will, hat also einen Hintergrund, nämlich das kosmische Eintauchen. Die Weltenkraft der Sympathie, durch welche alle Elemente in einem Schwingungskollektiv verbunden sind. Ja, jetzt habe ich diesen Satz, wie das heißt beim Jesaja, bei dem Jesaja heißt, so wie das Bild vorhin eigentlich auch war, mit dem Wassermann, der so da dieses ausgießt, dazu sagt der Jesaja, das passt gut, ich will es nochmal aufschlagen, ja, zu dem Bild, sagt er, ich werde meinen Geist auf alles Fleisch gießen. Und eure Söhne und Töchter werden prophezeien, und eure Alten werden träumen, und eure Jungen Einsichten bekommen. Gemeint ist das Geisteswasser. Also ist aber ganz interessant, diese Prophezeiung. Ja, also das Wassermannzeichen ist das vorletzte Zeichen im Tierkreis überhaupt. Also, wenn wir den Aufbau haben von den 12 Zeichen, eines fällt auf, es beginnt also im Witter, das ist ein Feuerzeichen, dann kommt der Stier, ist ein Erdzeichen, dann kommt der Zwilling, ist ein Luftzeichen, dann kommt der Krebs, ist ein Wasserzeichen, dann kommt die Jungfrau, ist ein Erdzeichen, dann kommt der Löwe mit dem Feuerzeichen, die Jungfrau ist ein Erdzeichen. Es geht so weiter. Es geht so weiter bis zum Skorpion, bis zum Schützen, und dann ist kein Feuerzeichen mehr drinnen. Bis dorthin haben wir ein Feuerzeichen und dann keins mehr. Und das heißt schon, es wird nichts mehr geschaffen. Das Feuerzeichen ist ja, da wird ja was geschaffen. Also da brennt ja der Geist, sagen wir so. Jetzt sind wir aber schon beim Wassermann. Steinbock, Wassermann, Fisch sind die drei letzten. Das letzte Quartal, das erste Quartal überhaupt in der Astrologie, also von 1 bis 4, ist die Grundlegung des Physischen im Menschen. 1, 2, 3, 4. Das zweite, 1, 2, 3, dieses Quartal. Dann das nächste, 1, 2, 3, ist die Grundlegung des Seelischen. Da kommt das Geistige, und das letzte ist schon die Verwesung eben wieder. Da wird nichts mehr geschaffen, es fehlt das fahrige Element, und der Steinbock, der das drittletzte Zeichen ist, der weiß, dass er das Ganze auflöst, das Chaos beginnt, es wurde einiges vorher schon eben geschaffen, der Witter, der Stier und so weiter, die haben schon was geschaffen, und jetzt will er es noch einmal in Form bringen. Er will noch einmal in eine Regelstruktur das Ganze verwandeln, und das gelingt ihm, aber das nächste Zeichen, immer Saturnzeichen, aber andere Saturn, der Wassermann löst es auf. Er schafft es nicht mehr. Der Wassermann ist nach ihm, und somit ist sein Anspruch hat sich nicht durchsetzen können. Und dann kommt der Fisch, und da wird der Mensch überhaupt Teil des Kosmos, weil er sich jetzt wirklich in die anderen Wesen hineinsenkt, und sein Wesen erlebt in anderen Wesen. Und die Wesenhaftigkeit der anderen lebt im Seinen, dann ist überhaupt der Mensch verwest. So wie er physisch verwest ist, wenn er eben vermodert und so, oder verbrannt wird. Und in diesen 11. Zeichen im Tierkreis, also der Wassermann, der ist ja, wenn es der Witter bleibt, ist das natürliche Lebensrad, beginnt mit dem Witter, Witter, Stier, Zwilling und so, ist der Wassermann immer das 11. Zeichen, das vorletzte. Und es ist im Jahreskreislauf, ist es der Februar, so grob gesprochen. Und dort ist, wenn man die Natur sieht, das ist ein ganz eigenartiger, wenig anspruchsvoller Naturschauspiel. Es ist alles abgeerntet, es ist kahl, es ist Winter, es ist hell, aber kalt, und es ist kein Fleisch dort, keine Sinnlichkeit. Es ist nichts Sinnliches mehr da, weil sie abgeerntet ist. Es ist der Kräfteorganismus da, den spürt man schon. Aber kein Fleisch. Das heißt, der Wassermann ist ein Zeichen ohne Fleisch, ohne Sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit, ich meine, unter Fleisch jetzt, das hat er nicht. Das hat er nicht. Also das fehlt ihm. Die Grundstruktur der Dinge ist aber ist aber wahrnehmbar, das geistige Gerüst ist jetzt wahrnehmbar. Und der Wassermann lebt in der geistigen Grundstruktur der Welt. Im Geist lebt er, nicht im Sinnlichen. Das Sinnliche sieht der Wassermann gar nicht, nicht einmal seinen eigenen Körper, der hängt wie ein Wurmfortsatz dran, den interessiert ihm auch nicht. Die Welt interessiert ihm auch nicht, die anderen Menschen interessieren ihn auch nicht. Er hat gar kein Interesse an den anderen Menschen in Wirklichkeit, weil er in einem Mystentempel lebt und dieser Mystentempel ist ein Raumschiff. Ein Raumschiff, der sich alles aneignen kann. Weil die Fähigkeiten des Wassermanns sind grenzenlos. Ihm ist kein Weltteil verschlossen. Und wenn man dort drinnen ist, wenn man das erlebt, interessiert einem das gar nicht mehr da. Was ist das Mickriges? Das ist irgendwie vergleichbar. Es gibt zwei Sachen, die vergleichbar sind. Das eine ist, wenn jemand zum Beispiel irgendein heißes Thema plötzlich im Internet entdeckt. Das passiert öfters. Dass man irgendwas entdeckt, auf das habe ich schon angewartet. Dann gibt es immer Hinweise, nicht unterlegte, geh wieder dorthin. Und da steigert man sich rein, es kommt hin und wieder vor. Meistens, wenn der Merkur über die Sonne geht oder sowas halt. Und dann wird man fast wahnsinnig. Man ist so gebannt und man beginnt dann vielleicht um 8 und dann merkt man, dass die Augen ein bisschen brennen und dann ist es 2 in der Nacht. Aber der Zustand, der war wirklich toll. Dasselbe ist beim Mescalin oder LSD. Das ist nur viel größer. Also das ist einfach ungeheuer, was man da erlebt. Und so ist der Wassermann im normalen Dasein. Der lebt so, aber es gibt nur wenig Wassermann-Menschen im Wassermann-Zeitalter. Nur wenige Gruppen. Es ist eine Gruppe, weil die würde alles zerstören, weil sie immer alles neu aufbaut, im Irdischen auch. Eine neue Idee, bevor die Idee realisiert ist, schon wieder was Neues. Aber das ist eben das Charakteristische. Sie steht einmal die Wassermannschwingung ganz im Gegensatz zur seeleninnigen, mitleidvollen Fische-Stimmung. Weil die Fische sind so mitleidig und verströmen sie auch gern gehen mit dem anderen mit, so seelisch. Das hat das Wassermannartige nicht, weil es ist ja ein Zeichen der absoluten Individualität, weil das Uranische spaltet ja noch mehr, aber Individualität im Sinn eines Geistführers, eines Magiers im Geist, kann man es so irgendwie bezeichnen. Eben als jemand, der mit einem Luftschiff oder mit einem Lichtstrahl jetzt da draußen liegt. Und was er dort erlebt, da erlebt er alles. Und das Irdische interessiert ihn nicht mehr. Also jetzt irgendwo im Sinne von Sinnlichen oder Materie. Was ist Materie? Also eine Schlacke, die ist schon weg. Was interessiert den Wassermann das Alte? Da kann ein anderer hinschauen. Aber er lebt ja, weil er die Möglichkeiten hat. Wenn ich nicht die Möglichkeiten habe, das Zeichen, die Jungfrau hat die Möglichkeit zum Beispiel nicht, dann kann ich gar nicht so denken. Aber der Wassermann hat ja die Möglichkeiten. Und darum wird er es auch ausnützen. Also im 11. Feld ist aber auch der Zenit bereits überschritten vom ganzen Jahresablauf. Die stärkste Kraft ist auch überschritten, so Mediumzelle, es dekliniert schon und somit ist der Wassermann gar nicht mehr fixiert auf eine Zentralkraft. Er löst sie jetzt auf und seine Interessen sind vielfältig, überall. Weil er kann überall hin, weil er die Fähigkeiten hat. Das heißt, die Natur selber zeigt ja schon, dass er dort eine Entgrenzung und eine Entstaltung erfahren kann, weil ich brauche die Ernte nicht mehr jetzt nehmen und nach Hause bringen, wie die Jungfrau zum Beispiel. Da ist ja schon alles abgeerntet. Was mache ich? Die Grundstruktur des Geistes, das heißt in dem Fall beim Feld gibt es ja auch Grundstruktur, das ist ja nur ein Beispiel, die Grundstruktur ist das Entscheidende und nicht mehr, dass ich mich bei etwas Bestehenden oder noch Werdenden in einen Kräftemittelpunkt hinein manövriere, sondern im Gegenteil, ich befreie mich von dem und radial strahle aus und verbinde mich mit der ganzen Weltenweisheit oder Weltenintelligenz. Also der Wassermann ist ein geistiges Zeichen, der kühn ist, eine helle, kühle Stimmung herrscht auch in der Natur vor. Ja, wie schaut er aus? Der Wassermann vielleicht. Wassermann gibt es auch zwei Grundarten, aber im Wesentlichen die meisten Wassergeborenen sind also eher schlank, also dick, werden es nicht sein, mittelgroß, sehnig und haben einen ganz charakteristischen Gang, nämlich einen schwebenden Gang. Also wir sind nicht so groß geworden. Das ist schwebend. Schweben und wenn man die Augen zumacht und nachklingen lässt, ist es ein Tausendfüßler, weil es ja die Wangen sind. Es ist nicht der Oberschenkel, das sieht man ganz genau. Man braucht nur die Augen zu machen, dann wirkt es nach. Sehnig, mittelgroß, Und das Wichtigste ist, eine hohe Stirn, große Augen mit einem kühlen, ruhigen, sachlichen Blick und vor allem das Entscheidende, furchtlos. Die Augen sind furchtlos. Das hat der Skorpion in dem Maß nicht. Warum furchtlos? Naja, weil in der geistigen Welt ist man furchtlos. Warum? In der geistigen Welt habe ich überschritten Diesseits und Jenseits. Da lebe ich ja schon im Tod. Welche Furcht hat jemand, der täglich im geistigen, was welche Furcht sollte er haben? Furchtlose Augen, groß, kühl und die Zentralkraft strahlt von da oben auf. Die Zentralkraft. Also ist nicht vom Herz oder vom Unterschenkel, die Zentralkraft ist im Kopf. Es gibt noch einen zweiten Typ, der ist eher so vierschaltig, aber der ist eher selten. Ja, und die Augen sind kühl und hell. Auch wenn das braune Augen sind oder dunkelgrüne Augen oder was weiß ich. Eine kühle, helle Ausstrahlung. Eine klare Ausstrahlung. Rein, klar, ruhig und furchtlos. Das ist ein wichtiges Wort. Furchtlosigkeit. Das unterscheidet nämlich Menschen, ob ich furchtlos bin oder ob ich immer im Hintergrund so, hoffentlich passiert mir nichts, hoffentlich kriege ich nicht eine über den Kopf oder hoffentlich werde ich nicht krank, hoffentlich sterbe ich nicht, weil das macht einen anderen Menschen aus. Also wenn jemand so darstellt, was soll denn kommen, was kann passieren? Der geistigen Welt bin ich eh schon die ganze Zeit, in die irdische möchte ich eh nicht zurück, na bitte, holt es mir ab. Ja, die Entgrenzung befähigt den Menschen, sich über alle Lebensbereiche besitzergreifend auszuweiten. Besitzergreifend. Da weiß man, kann sich also besitzergreifend über alle Bereiche drüberlegen und sich der organischen Welt zu entledigen. Er emanzipiert sich von kosmischen Rhythmen, Jahreszeiten. Überhaupt zieht er also den Leib nicht mehr als Tempel der Götter an. Denn es ist für ihn kein geheimnisvolles Lebensorgan mehr. Auch der Körper ist nichts Geheimnisvolles. Es wird ja alles veröffentlicht im Wassermann-Zeitalter. Sondern als Instrument der Hervorbringung von Höchstleistungen, als Sammellinse zur Beherrschung der geistigen Welt und für willkürlich an- und abstellbare Lustempfindungen. Das ist Wassermann-Zeitalter. Also der Körper wird zu Höchstleistungen ausgebildet, indem der Körper jetzt nicht mehr als menschlicher Körper betrachtet wird, sondern zerlegt wird in einzelne Teile, die Teile einen Maschinencharakter haben, den man jetzt aber im großen kosmischen Maßstab, das heißt, man wird alles in kosmischen Kräften reinholen, nachbaut, aber viel effizienter. Also die Nieren werden sehr viel stärker, das Herz wird also wie diese Kühe, diese Turbokühe oder so. So wird der ganze Mensch, aber ohne dass er größer wird, er muss also nicht jetzt da. Das ist nicht gemeint. Aber es wird jeder Teil, der Mensch ist ja nur eine Maschine. Er hat ja nichts Geheimnisvolles mehr. Der Mensch wird analysiert und nach humanem Rationalismus ist er einfach jemand, der dort was verrichtet, eine Funktion erfüllt. Und deshalb wird der Mensch selber, sowohl seelisch als auch was seine ganze Funktion wird, veröffentlicht der Mensch. Und der veröffentlichte Mensch ist einfach nur mehr ein Leistungsmensch. Das wird nachgebaut zur höchsten Perfektion. Das Gehirn natürlich in erster Linie ist klar. Das ist aber nur ein Teil. Das ist nur ein Teil des Wassermann-Charakters. Der Wassermann hat alles und gleichzeitig. Also wir kommen dann ja noch drauf. Das ist alles gleichzeitig nebeneinander. Die schlimmste Diktatur und das freibrüderliche, bundartige, das Bundsystem nennt es, der Bund im Wassermann-Zeitalter, ein Sternenbund, ein leuchtender Bund von geistigen Zellen, die von dem nicht betroffen sind. Aber der Wassermann braucht die völlig normierten Arbeitssklaven wie Ameisen, entdicht, entzählt, entstaltet, die braucht der Wassermann. Der ist kühl und der hat keinerlei Gefühle für andere Menschen. Das ist eine nette Geste. Aber wenn es ums was, um das Geistige geht, Verwirklichung von kühlen Geistesplänen, wird abgefahren mit den alten Menschen. Die braucht eh keiner. Zu denen die haben auch keine Entwicklungsmöglichkeit. Also es gibt viel gleichzeitig, also wir kommen eh dazu. Es ist nur mal so ein bisschen Einstimmung mit ein paar Worte über das Wassermann-Zeitalter, also über das Wassermann-artige überhaupt. Ja, das Loslösen vom Organischen, das Verrücken der Maße, das Zerbrechen der Schranken, das Verschwinden kosmischer Organe, also göttliches Attribut, ja, alles Zauberhafte erlöscht aber einmal.
Weil die Transzendenz des Göttlichen gibt es ja dann nicht mehr. Es ist der konstruierte Mensch am Reißbrett, berechenbar, verfügbar, was Zauberhaftes, was Göttliches, was Mystisches, was Fantasieartiges, wie das früher war, das Sexuelle zum Beispiel, das war doch früher, das hat ja wirklich gelebt, von der ganzen Atmosphäre des Zauberhaftes, geheimnisvoll. Ja, heute ist es einfach ein technischer Prozess, der in der Schule und überall so erklärt. Da ist ja keine Bereicherung. Das ist ja, Bereicherung ist, da gibt es ja nichts mehr. Was gibt es da zum noch hinein zu Geheimnissen? Oder wo kann man da seelisch was rausholen? Wo ist da Begeisterungsfähigkeit? Oder ein träumerischer Charakter? Das gibt es ja nicht. Und so wird das ganze Wassermann zeigt, nüchtern, rationalistisch, aber eben nur ein Teil. Es gibt einen ganz anderen Teil. Wir kommen da nicht dazu. Ist noch eine Zeit, oder haben wir schon...
Naja, also jetzt auf. Ein bisschen haben wir
noch, aber nicht. Nein, ich mache nur die Seiten und dann sind wir eh schon fertig. Schönheit gibt es natürlich dann nicht mehr und auch keine Ästhetik mehr. Die wird ersetzt durch reine Nutzbarkeit. Eine Nutzbarkeit, die auf der berühmten Ordnungsstruktur beruht. Also es gibt ja Ordnungsstruktur, es müsste die ganzen, sagen wir, kybernetischen Abläufe, die dürfen ja eine Ordnungsstruktur, so wie halt in einem großen Viehstall, da gibt es ja auch die Ordnungsstruktur, der kriegt zu einer gewissen Zeit, kriegt er eine Pille oder eine Spritze, dann kriegt er so sein Essen und so weiter. Also es ist eigentlich so eine Art Ordnungsstruktur wie in einer großen Massentierhaltung. Und was es dann immer gibt, ist Schönheit. Weil Schönheit, was ist das Schönheit eigentlich? Das ist ein Glanz einer anderen Welt, den kann man nicht definieren, Schönheit und die Ausstrahlung, die mit Schönheit zu tun hat, oder Kunst zum Beispiel, da kann er nicht definieren, das muss der so genau machen, dann ist es künstlerisch, das gibt es nicht. Das wird, wie gesagt, für einen Teil jetzt, für den Sklaventeil, das gibt es dann nicht mehr. Es gibt nur mehr die Ordnungsstruktur und sonst gibt es nichts mehr. Mathematische Parameter, der Mensch ist innerhalb dieser mathematischen Parameter eben die Substanz, wofür die Parameter aufgestellt werden. Also ganz anders und ganz, also damals schon in der Zeit, wie sie Leute mit diesem Wassermann-Zeitalter beschäftigt haben oder halt in Peripher irgendwie reingerutscht sind, da gibt es ja auch Menschen, da habe ich irgendwas was gelesen, die das eigentlich schon ziemlich genau gewusst haben, und zwar schreibt da eine, da schreibt der eine in den 30er Jahren, so bitter eine solche Einsicht auch sein mag, die Konzentrationslager werden zum Lebensstil des Wassermann-Zeitalters gehören. Das Steinbockzeichen im 12. Feld, das haben wir schon beim ersten Mal das schon mal erwähnt, Steinbockzeichen im 12. Feld, das Feld über dem Wassermann, wo der Mensch die Einsamkeit erlebt, die Geburtsdramatik. Also der Steinbock im 12. Feld weist darauf hin, die Menschen, die auf den Gesetzen einer objektiven Lebensordnung, das ist gemeint eigentlich, objektiven Lebensordnung bestehen, die den ständigen, unbeständigen Wandlungsprozess, das Gaukeln zwischen den Polen nicht mitmachen können, also diese wassermannartige Kreativität, diesen Rausch des Geistes, der berauscht sich am Geist, die das nicht mitmachen können, in welcher Form auch immer, verbannt werden. Die KZs sind der bisher deutlichste Modellfall hierfür. Aber wahrscheinlich wird gerade aus diesem Zuchtlager eine neue, harte und einfache, ganz geklärte, innerlich ungeschiedene und auf das eine, das Not tut, gerichtete Menschenart hervorgehen. Mögen diese nur noch Einsame und Einzelne sein. Sie bilden vorerst illegal den Typus des kommenden Menschen im Steinbruchzeitalter, das nämlich nachher kommt. Also das hat man immer schon, hat man das gewusst, dass das ein hartes Zeitalter ist. Weil es ist ja klar, es ist ja ein Zeitalter der Gegensätze wie das persische mit Licht und Schatten. Das ist ja das Zeichen mit dieser Schwingungslosung zeigt es ja auch. Es ist also, alle diese Luftzeichen, die gespalten sind, die haben eben immer zwei Seiten. Also das Waagezeichen ist das harmloseste. Der Zwilling ist auch harmlos, weil der kommt eh zu nichts. Der läuft immer hin und her und legt die Intelligenz dazwischen. Aber da war es dann eine ganz andere Möglichkeit, weil er ja ganz in einem anderen Zeitalter jetzt auftritt. Er tritt in ein Zeitalter auf, wo sich der Mensch eben wirklich, wo der Mensch den Prozess durchmacht, dass das Göttliche absteigt und irgendwann einmal sich in einen Menschen hineinverkriegt und jetzt
ist nicht mehr der Gott, wo man hinschaut, sondern der Mensch selber wird Gott. Und das Alltagsleben im Wassermann-Zeitalter ist eben, dass es den größten Kultus gibt und das Erhabenste gibt im Alltag. Der Alltag ist das Höchste, was es gibt. Der Alltag, der ganz bescheidene Alltag und die Begegnung mit der Götterwelt. Und die Götterwelt ist der normale Mensch. Also im Wassermann-Zeitalter sind wir nicht mehr so raufschauend oder in einer Kirche oder in einem Meditationsraum, sondern das Höchste ist eben, ich meine, wenn, wenn also, entschuldige, wenn ich da jetzt eine Statistik mache, aber wenn jetzt jemand reinkommt, genau, oder du denkst, nur so, das ist das größte Erlebnis, was ich da abspielen kann. Er braucht nichts tun, so wie ich zum Beispiel. Das ist schon die ganze Welt, dann gehe ich es machen. Oder jetzt wird was gesprochen und jemand sollte jetzt was reden, eine Antwort geben oder sagt nichts. Also er unterlässt was. Und in dieses Vakuum strömt aber Gott Manas ein. Wenn da strömt jetzt das Manas in dieses Vakuum, wo nichts sagt, jetzt wird man so, der tut ja gar nichts, der sagt ja gar nichts, wo war der Großes. Es war dadurch, dass er gar nichts gesagt hat, vielleicht. Aber das ist gemeint, also nichts irgendwie Böses, oder jemand kommt und sagt gar nichts. Und da spielt sich's ab. Eine ganz andere Dimension. Und der normale Mensch ist da jetzt der, der Gottesträger. Und nicht mehr irgendein außerirdischer oder künstlich erdachte Göttergruppe oder sowas. Ja, wir sind eh schon fertig. Das wäre das Letzte. Ja, es ist aber auch das Ende der Freiheit, denn die Ordnung wirkt bindend, allein die Schönheit befreiend. Das ist das Ende von jeder Freiheit im Wassermann. Für eine gewisse Gruppe. Wir kommen dann zu einer ganz anderen Gruppe. Das ist jetzt nur, das ist jetzt noch gar keine Beschreibung eines Hauses. Das ist nur so ein paar Worte, aber Sätze, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Und da gibt es ihm dann auch viel anderes gibt es noch. Aber das Wassermann-Zeitalter, da lebt im Nebeneinander vieles und in extremer Art. Das Wassermann-Zeitalter, überhaupt das Wassermann, ist ein revolutionärer Mensch, der Wassermann. Also ein auflösender Mensch. Aber er findet sich eben zurecht in dieser Auflösung. Er hat die Fähigkeiten. Es gibt aber andere, die haben die Fähigkeiten nicht, dass sie sich zurechtfinden in dem Zustand. Darum gibt es ihm vieles gleichzeitig und das Wassermannartig nimmt nicht Rücksicht. Es hat kein Gefühl. Das Geistige ist sowas Großartiges, dass es das umsetzen will. Und da gibt es nicht sowas wie Nachsehen haben oder Mitleid oder das kann man nicht machen. Was heißt, das kann man nicht machen? Alles kann man machen. Und die, die mitkommen, werden bestrahlt, chemisch behandelt und sind in einer Art Konzentrationslager, auch wenn sie individuell zu Hause sind, muss ich, das ist kein Lager. Aber sie werden so, wie sie halt schon in Amerika, gibt es das ja schon auch, die Versuche gibt es schon seit langem, aber die werden dann in dem Zeitalter, nicht nur in Amerika, auch woanders natürlich, aber von dort kommt es, dass jemand nur mehr gewisse Gedanken denkt, nur mehr gewisse Gefühle hat, die man berechnen kann. Andere hat er nicht mehr. Das kann man alles, ganz einfach kann man das machen. Also, dass jemand nur gewisse Gefühle hat, andere gibt es gar nicht, das kann man alles machen. Rein genetisch kann man das. Man kann alles, man hat ja das zu. Der Mensch ist ja dann nur mehr eine Rohstoffquelle und er ist so also wie beim Matador-Spielchen, wo man das dann zusammen assembling. Ja. Und das kann man alles machen. Und im Wassermann-Zeit, da wird man es machen, weil man die Kühnheit liebt. Das Wassermann liebt ja die Kühnheit. Der ewige Wissensdurst. Der kann er nicht genug kriegen von Wissen und Neues, Revolutionäres, Spannendes. Und da braucht er wie immer Nahrung zu spannen, also muss er umbauen, auch im Irdischen. Und da muss ein Teil ruhiggestellt werden, weil die sind zunächst zum Gebrauchen. Ein anderer Teil ist der fruchtbare Teil, das ist jetzt wieder das Gegenteil. Eben diese bündische Struktur, das sind so eine Art, von oben gesehen, leuchtende Sterne, wo es überhaupt keine vertikale Struktur mehr gibt, wo jemand was anschafft, was einen Start gibt, sondern die kennen sich vielleicht untereinander gar nicht, weil es ja sehr viele gibt und kleine gibt. Und das ist jetzt ein Seelengebilde, ein Seelenorganismus, wo jeder völlig frei ist und eben eine Kommunion am ganzen Tag, eine geistig-seelische Kommunion. Also das ist wieder ganz was anderes. Das sind die Fruchtbaren eigentlich, die die Schäden ausgleichen, die das Skorpionische, durch die Kraft vom Stier natürlich auch, der spielt auch mit, anrichtet. Da gibt es die, die jetzt
so eine Art Märtyrer sind ohne Pathos. Also der neue Menschentyp wird niemand der, der sich geißelt und der den Herrgott anruft und der sagt, ich habe es gemacht für die anderen und ich habe geopfert, sondern der wird einfach normal leben und sich selbstverständlich hinein verreiben in die Vernichtung, wenn es gebraucht wird, ohne Pathos. Der will nichts gut. Ich will für was Gutes. Das sagt er nicht. Er lebt völlig ruhig. Keiner weiß, was er macht. Eben dieser Sauerteig. Der webt sich hinein und das wird so etwas von Selbstverständliches sein. Das kann man sich halt schwer vorstellen. Also ein Märtyrer, der keiner ist. Ein Märtyrer, der nicht so ausschaut. Ein Märtyrer, der sich nicht als Märtyrer empfindet. Ganz normal. Sagt, das ist notwendig. Das gibt es auch, es gibt ja so vieles. Wir werden es eben dann noch sehen, aber das wäre mein erster Hinblick aufs Wassermannartige sein.
Danke.
Gerne. Danke euch fürs Zuhören. Das Wassermann ist sicher, da ist so viel Spannendes in diesem.